Hallo und herzlich willkommen zu einem Interview. Und zwar habe ich die Freude, die Anja Trinklein wieder im Podcast zu haben. Sie ist schon das dritte Mal da. Sie war das erste Mal, glaube ich, im ersten Jahr des Podcasts dabei und hat über ProHom berichtet. Und dann war sie letztes Jahr mit einem ganz großen Dreiteiler über Narzissmus bei uns, der sehr gut angekommen ist bei euch. Der wurde sehr viel gehört und geteilt und so. Und wir haben gedacht, wir machen dieses Jahr auch eine bis zwei Folgen, diesmal ein bisschen kürzer. Also insgesamt ist jetzt kein Dreiteiler, sondern eine abgeschlossene, etwas längere Episode, wie ihr seht, über das Thema Kränkung. Sehr aktuelles Thema. Und da freue ich mich sehr. Ich fand das Gespräch auch im Nachhinein sehr, sehr gut. Und freue mich, euch das jetzt präsentieren zu dürfen. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch, Interview, auf das ich mich sehr gefreut habe. Ich habe es auch schon mehrmals angekündigt, auch im Adventskalender und in der Abschlussfolge habe ich das schon mehrmals gesagt, dass wir die Anja Trinklein wieder einladen werden. Und sie hatte auch so tolle Ideen letztes Jahr, dass ich gesagt habe, machen wir unbedingt dieses Jahr wieder. Wir haben letztes Jahr mit ihr die ganz tolle 3-Folge über Narzissmus aufgenommen, die auch sehr gut gehört werden. Also die sind sehr beliebt auch bei euch. Deshalb denke ich, das ist sehr gut, dass wir da in dem Bereich auch noch weiterarbeiten. Deshalb, weil ihr ja wisst, dass wir beide dann auch gerne lang und viel reden, nehmen wir den ganzen Teil, wer ist Frau Trinklein und so weiter, nehmen wir alles weg. Das könnt ihr alles hören. In den alten Folgen sind wir da mehrmals und ausführlich drauf eingegangen. Deshalb springen wir heute direkt ins Thema. Sie hat nämlich ein ganz, ganz tolles und sehr aktuelles Thema auch mitgebracht. Nämlich das Thema Kränkung, da haben wir letztes Jahr schon drüber gesprochen, natürlich in dem Bereich von Narzissmus. Das dockt also da auch sehr, sehr gut an und ist auch ein Thema, was ich in der Praxis viel habe, was wir in der Welt im Moment sehr haben. Und das fand ich eine ganz, ganz tolle Idee, dass ich gesagt habe, sehr gut, das machen wir auf jeden Fall, weil auch aus Homöopathie-Sicht das natürlich sehr interessant ist und ein häufiges Thema wirklich im Praxisalltag. Also erstmal herzlich willkommen, Anja, schön bist du wieder dabei.
Danke, Marvin. Ich freue mich wirklich total. Ich habe mich wirklich sehr auf dieses Gespräch gefreut oder wie immer auf unsere Gespräche, weil wie du richtig sagst, wir verlieren uns immer, aber genau das ist ja das Interessante.
Ja. Und ich habe, die Leute sehen es ja nicht, weil es ja ohne Video ist, aber du hast dir Verstärkung geholt, gell? Im Hintergrund.
Ja, ich habe hinter mir, ich bin ja ein großer Liebhaber von Ridgebacks und habe einen, der schon 7,5 Jahre alt ist und jetzt habe ich aus der Nothilfe aus der Türkei, von der Jumbo-Nothilfe, habe ich jetzt noch eine zweite dazu geholt. Die sieht der Marvin jetzt im Hintergrund. Die hat sich ein bisschen eingekauert. Ganz toller Hund. Ich kann es nur empfehlen. Leute, nehmt die Hunde, die keiner mehr will. Das ist ein Traum. Ich habe einen Traumhund erwischt.
Ja, schön. Sehr gut. Also ich denke, das macht total Sinn, weil es ja auch wirklich aus deinem Gehirn entsprungen ist, dass du uns vielleicht ein bisschen einführst. Wie bist du überhaupt drauf gekommen, heute das Thema Kränkungen zu machen und dann steigen wir auch voll ein in die Materie, gell?
Ja, das gerne mache ich das. Also ich finde das insgesamt momentan, ob das weltpolitisch ist, ob das in der Gesellschaft momentan ist, ich finde gerade in den letzten 3 Jahren unter der aktuellen politischen und gesundheitspolitischen Situation sind wir ja alle in Schwierigkeiten geraten miteinander. Also es gab ja unfassbar viele Kränkungen, Beziehungen sind kaputt gegangen. Und man muss sich dann schon mal überlegen, wieso geht das? Wieso zerbricht eine Familie wegen eines gesundheitspolitischen Problems? Ja, warum geht das? Warum kann das so tief gehen? Ja, oder warum empfindet das Volk im Moment im Stich gelassen zu sein und fängt an, sagen wir, Positionen, die auch politisch schon korrigiert waren in Deutschland, wieder aufleben zu lassen. Ja, also das sind ja Sachen, das sind ja Antworten. Das heißt, da gibt es ja eine massive Kränkung unten drunter. Und da habe ich so gedacht, boah, das ist aber jetzt nicht nur was Privat-Persönliches. Ja, ich selber finde auch manchmal Kränkungen sehr schwierig auszuhalten. Aber insgesamt finde ich das im Moment eines der größten Themen. Wie gesagt, auf jeder Ebene, privat, gesellschaftlich, soziologisch, finde ich das eines der wichtigsten Themen im Moment, ja.
Ja, ich finde auch, wenn man jetzt außerhalb der Comedy-Szene Podcasts hört, was ich höre ja sehr viel lustige Podcasts in meiner Freizeit, Aber sobald man außerhalb davon hört, geht es auch eigentlich fast nur um das. Ne? Also es wird in jeder Episode, ist wieder irgendjemand beleidigt oder irgendjemand hat irgendjemanden beleidigt oder irgendjemand ist wegen irgendwas sauer. Also man kriegt auch das Gefühl, wenn man im Facebook oder im Twitter irgendwo unterwegs ist, 50-50. Ne? Die eine Hälfte ist beleidigt, die andere ist beleidigend. Ne? Und es finden auch gar keine Diskussionen mehr statt, ohne dass es sofort persönlich wird oder jemand empfindlich ist und diese Empfindlichkeit oder Beleidigung dann oft auch auf der anderen Seite wieder als Täter auch wieder ins Feld führt. Ne? Also wenn dann jemand beleidigt ist, weil er 900.000 Franken 900.000 Euro Spendengelder eingenommen hat, die er dann für den Zweck, die er eingenommen hat, gar nicht gebraucht hat und dann von der Öffentlichkeit gefragt wird, ja, aber was passiert denn jetzt mit den Spendengeldern? Und dann so gesagt wird, ja, wenn jemand nach dem Geld fragt, das ist beleidigend, weil ich bin schwarz. So,
Ja,
also,
genau.
und dann sind wieder alle beleidigt in alle Richtungen und jeder echauffiert sich dann auch über einen anderen Teil dieses Problems. Finde ich das wirklich auch gerade in den, sag ich mal, sozialen Kontakten im Internet eigentlich der gängige Ton, Kränkung. Ne? Im Privaten hatte ich jetzt mehr Glück, aber da höre ich es natürlich aus der Praxis. Also es gibt ja kaum einen Erwachsenen, der nicht entweder von seinem Chef, von seinem Mitarbeiter, von irgendeinem Elternteil, also explizit Mutter, ne? Leider immer noch so, ne? Oder dann inzwischen auch vom eigenen Kind. Also ich habe auch immer mehr Leute, die wirklich von ihrem eigenen Kind sich beleidigt fühlen. So, das nimmt auch aus meiner subjektiven Wahrnehmung in den letzten 12 Jahren auch zu.
Ja, wir haben da, aber da muss man ganz klar sagen, das sind unterschiedliche Themen. Zwar liegt unten drunter immer die Kränkung, es hat aber unterschiedliche Ebenen. Der Weg dahin mag gleich sein, aber wenn wir jetzt im Moment politisch gucken, hat, finde ich, Bonelli das schön beschrieben, der Psychiater Bonelli aus Österreich. Der hat gesagt, wir haben sowas wie moralischen Narzissmus im Moment. Ja? Also irgendjemand nimmt irgendeine moralische Idee ein und das ist egal, ob wir das jetzt politisch, persönlich, gesundheitspolitisch nehmen, ja, und ist dann sozusagen for the greater good, ist dann der bessere Mensch und der andere darf dann mit allen Schimpfwörtern, und das finde ich auch schwierig politisch, erstmalig wurden Begriffe wie Covidiot oder was auch immer benutzt wurde, um den anderen abzuwerten. Das ist das erste Mal, finde ich, dass man politisch das Volk beleidigt hat für eine andere Meinung, die es gehabt hat. Und das eben so dargestellt hat, ja, du bist ja einfach nur zu doof, das zu verstehen. Im Nachhinein haben sich ja gewisse Zweifel auch bestätigt, ja, wo auch guten Grund dafür gab. Aber ich finde, da gibt es im Moment kein Halten mehr. Und das finde ich eher das Problem, dass so jeder, und da hast du recht, ob das jetzt in sozialen Medien ist oder persönlich, eher in dem unbedingten Gefühl, im Recht zu sein, gibt es keine Reflexion mehr. Und da gibt es so was Schönes, einen schönen Begriff, das nennt man Stupid Mountain. Das heißt, ich sitze auf meinem Berg der Dummheit, bin der Meinung, ich bin erhaben, habe den völligen Durchblick und sage dem anderen, du hast ja gar nichts verstanden. Und im Grunde genommen liegt es häufig dann auch an der fehlenden Reflexionsfähigkeit, ja, dass ich mich gar nicht hinterfragen kann. Ich kriege das gar nicht hin, weil ich dazu die Befähigung nicht habe und oder vielleicht tatsächlich auch weder das Interesse und oder auch vielleicht auch, muss man sagen, nicht den Wunsch habe, mich zu hinterfragen. Und
Ja.
das würde ja voraussetzen, dass ich eigentlich nicht getan, politisch vielleicht, weil ich ein bestimmtes Ziel verfolge, privat, persönlich, weil, wie gesagt, es ist leichter, eine Position einzunehmen, die alle tragen, als alleine dazustehen. Wir wollen ja immer ein gewisses Maß an Zugehörigkeit, das spielt bei Kränkung auch eine Rolle. Ja, das denke ich, da sind wir, haben wir uns gerade alle ein bisschen verloren miteinander.
Ja, ich finde das jetzt interessant. Du hast eigentlich recht, ne? Es macht natürlich einen extremen Unterschied, ob Herr Müller, also jetzt mal privat mit seiner Tochter im Krieg ist, weil sie die Welle der Ungeimpften ausgelöst hat. So, sich hinterher herausgestellt, dass es nicht stimmt, ne? Oder ob Herr Müller im Internet anonym kommentiert bei Twitter, ne? Oder ob Herr Müller
Ja.
irgendein Staatsamt innehat. Und dann als Funktionär, also als Vertreter des Volkes, eigentlich auftritt und in dieser Rolle als Vertreter des Volkes Covidioten benutzt. Ne? Das hat natürlich eigentlich einen anderen Zusammenhang. Das finde ich ganz gut, dass du darauf hingewiesen hast, dass es da natürlich ganz verschiedene Ebenen gibt, weil ich als Privatperson natürlich dann auch eine andere Außenwahrnehmung habe. Ne? Wenn Herr Müller irgendwo was kommentiert und er hat 4 Follower auf Twitter, interessiert das ja niemanden. Ne? Aber wenn Herr Böhmermann schon nur was kommentiert, hat das schon einen riesigen Impact. Und wenn dann natürlich irgendwelche Abgeordneten Propaganda eigentlich betreiben und dann beleidigend werden, dann hat es natürlich ganz
Die
einen anderen
Herabwertung.
Impact und aber auch ein anderes Niveau. Ne? Umso fataler, wie wenig Leute sich auch aufgrund auch schon der aktuellen Sachen, und das ist ja noch nicht aufgearbeitet, sich dann auch entschuldigt haben von den Würdenträgern. Das finde ich dann oft noch.
Ja, das setzt ja Einsicht voraus oder Reflexionsfähigkeit. Und das finde ich ja, sehen wir bei einigen Politikern gar nicht mehr heute. Also früher hat es mal einen Rücktritt gegeben oder so, wenn ich mich völlig verlaufen habe. Aber heute ist das ja gar kein Thema mehr. Es ist ja einfach, ja, macht ja nichts, immer weiter und noch eins drauf. Ja. Und da glaube ich, sind wir jetzt an einem Punkt, und das sehen wir ja auch an dem Wahlverhalten, finde ich, mindestens in Deutschland. Wir driften sehr stark in eine bestimmte Richtung ab. Und das ist die Antwort einfach, ja. Und wenn ich meine Ideologie oder meine Meinung höher stelle als das Volk oder da keinen Respekt habe oder Grundrechte verletze, dann habe ich es natürlich auch mit einer massiven Kränkung zu tun, gerade was die Grundrechte betrifft. Und das ist ja das, wo auch mindestens in den letzten Jahren sehr viele Leute aufgestanden sind und haben gesagt, da hast du mich jetzt verletzt. Das geht zu weit, und das dann runterzuknüppeln, ja, oder dann zu sagen, ja, wenn wir dann die eine Demonstration haben, dann ist das okay, bei der anderen sind es Gefährder, bei der dritten, ne? Das ist ja dann auch im Grunde eine massive Kränkung. Und was hast du dann für eine Möglichkeit, ja, als Bürger? Dann wirst du natürlich im Grunde in eine Situation gedrängt. Also ich bin noch so aufgewachsen, wirklich mit dem Gefühl, die Polizei dein Freund und Helfer. Ich fand das immer toll. Ja, ich wusste, wenn ich irgendwas habe als Kind, ich kann da hingehen, ich kriege geholfen. Ich habe das wirklich so empfunden. Und dann war ich mal auf einer, ganz am Anfang auf einer Demonstration, weil da waren wir ja alle noch in dem Gefühl, boah, also Artikel 2, Grundrechtegesetz, ja, dass die körperliche Unversehrtheit eine Rolle spielt. Und dann bin ich massiv von Polizisten angegangen worden, und ich habe gedacht, das war der Schock meines Lebens, weil ich gedacht habe, hä, hallo? Und dann hieß es nur, sie sind alle rechts und keine Ahnung was. Und jeder weiß das. Großteil meiner Familie war jüdisch, die war auch jüdisch verfolgt. Also wir haben da zwei Teile in der Familie. Das war weder inhaltlich noch ansonsten möglich. Und da habe ich so gedacht, boah, also im Moment haben wir hier aber einen anderen Wind, und all das, so diese grundfesten Annahmen auch über den Staat, die haben sich bei mir in den letzten Jahren mindestens erstmal so im Blick darauf verändert. Also dieses, und das erlebe ich bei ganz vielen Menschen, da ist kein sicheres Gefühl mehr. Ja, also das, die letzten 3 Jahre, denke ich, haben sehr viel Kränkung verursacht. Und es ist erstmal so, boah, was ist denn hier los? Ja. Und da würde ich sagen, das ist die politische Ebene. Und je schlimmer die Kränkung dann ist, oder was du auch immer erlebt hast, ob das jetzt, das geht ja dann weiter. Es kann ja dann auch sein, dass du im privaten Bereich, habe ich ja auch erlebt, weil ich war, weiß, bin ich denn schon bekannt, ich bin impfkritisch per se. Ich bin kein Impfgegner, aber ich bin impfkritisch, und ich bin immer für die Ärzte für individuelle Impfentscheidung, dass man das abwägt, mit wem hat man es zu tun, welche Konsequenzen hat das, wie viel haben wir Gefährdung und so weiter. Und musste dann halt auch feststellen, dass wirklich auch sehr enge Freunde, die mich viele Jahre begleitet haben, die gesagt haben, Anna, du hast sie überhaupt nicht mehr alle. Wie kannst du gegen die Impfung sein? Merkel ist toll und keine Ahnung, und die macht das super, und wir retten das Land, und alle, die es nicht verstehen, gefährden uns, und dann sind wir in dem Wasser drin, was viele ja auch erlebt haben. Also da ist man ja, da hat man dann auch Verluste hinnehmen müssen. Und da habe ich festgestellt, wenn man über Kränkungen nachdenkt, oder auch wenn ich dann gesagt habe, ja, aber Leute, mit der Impfung, da habe ich aber Bauchschmerzen an dem und dem Punkt, und habe so gesagt, wir hatten das schon mal mit den SV40-Viren in den Pocken damals. Heute weiß man über den Professor Yehuda Schönfelder aus Israel, der hat Forschungen gemacht, dass genau diese Problematik von damals eventuell, oder wenn man Virus Aluminium mischt, dass man eventuell in die Problematik kommt, später mehr Leukämien zu haben. Und wir haben immer so gedacht, boah, immer erstmal lesen. Also das heißt, ich bin dagegen, aber immer mehr lesen, ja. Und das war nicht mal mehr diskutabel. Und wenn du mal am Abendessen irgendwo gesessen hast, gesagt, ja, ich mache mir da aber Gedanken, wo führt das hin und wo führt das hin, wenn wir überhaupt keine Freiheit mehr in der Gesundheit haben. Und alle haben so, oh, komm mir doch nicht schon wieder so. Und dann saß ich mal irgendwo beim Essen und da ging es auch wieder drum. Und dann habe ich gesagt, boah, Leute, also wir haben immerhin noch den Nürnberger Kodex. Ja? Wir müssen da ein bisschen drüber nachdenken. Wir können hier nicht einfach Menschen zwangsimpfen oder sie aussperren oder das geht nicht. Man muss auch die Meinung anderer respektieren. Und wenn er dann eben irgendwie krank oder gefährlich ist, soll er halt zu Hause bleiben von mir aus. Das macht ja jeder bei einer Grippe auch. Und dann kam so, oh, komm mir doch nicht mit den Nazis. Wo du dann also auch gemerkt hast, es gibt nicht mal das Wissen darüber, aber es ist sofort so stigmatisiert. Und das erleben wir heute, dass wir sehr viel Unwissen haben, sehr viele Menschen, die wenig wissen, aber sicher sind, dass sie recht haben. Das war das mit dem Stupid Mountain. Und dann hast du im Grunde genommen wenig Möglichkeit, einer Kränkung in Anführungszeichen zu entgehen, wenn du es persönlich nimmst.
Ja, also das ist ja etwas, was eigentlich auch den Hauptteil dann uns auch beschäftigt. Ne? Ist das jetzt kulturelle Aneignung oder bin ich jetzt irgendwas, ist es jetzt Geschlechtersache? Ist das jetzt Sexismus? Ist das rechts? Bin ich jetzt Nazi? Ne? Wobei ich immer auch wieder finde, dass rechts und Nazi überhaupt nicht dasselbe ist. Also in der Art, wie es nachher eigentlich definiert ist, sind die beiden Begriffe, haben die nicht so viel miteinander gemeinsam, finde ich, am Schluss. Also ich denke, dass in bestimmten Sachen eine konservative Haltung, wie zum Beispiel auf den Grundrechten zu beharren, also mag sein, dass es rechts ist, so findet das aber eine gute Haltung, ohne dass ich jetzt besonders sonst wie rechtspolitisch wäre. Also in der Schweiz merkt man auch, es ist wieder was anderes. Also das ist auch kein fester Begriff, der jetzt dann von Land zu Land einfach selber ausdrückt. Ne? Und da gebe ich dir also recht, ich finde, das ist auch bei mir so, dass ich merke, ich weiß einfach über viele Sachen gar nichts und muss mir erstmal Sachen anlesen und bin dann halt eher vorsichtig, auch in Materien, wo ich mich sehr gut auskenne. Wenn ich zum Beispiel neue Arzneimittel studiere und die das erste Mal gebe, bin ich ja auch vorsichtig und behaupte nicht gerade, dass ich alles verstanden habe, weil ich irgendwo mal in einer Similia einen Fall gesehen habe über ein Mittel, was gut gelaufen ist. Also
Genau.
da fehlt auch einerseits das Selbstkritische oder das Reflektierte, da fehlt aber auch eine Verhältnismäßigkeit oft. Die in beide Richtungen, also einerseits zu mich selber einzuschätzen in der Situation, auf der anderen Seite aber auch einzuschätzen, was ich damit nachher anrichte und was das nachher für Auswirkungen hat. Und dann finde ich nach wie vor die fehlende Entschuldigung einfach auch schwierig, ne? Dass ich dann hinterher auch, wenn die Sachen dann rauskommen, wenn dann Studienergebnisse sind, wenn es dann Impfnebenwirkungen gibt, obwohl versprochen worden ist, dass es keine gibt. Und dann nicht mal irgendwo eine Entschuldigung passiert oder mindestens eine Entschädigung oder irgendjemand sich die Verantwortung nachher gibt und sei es nur, muss ja nicht finanziell sein, aber sei es einfach eine moralische Verantwortung.
Ein wichtiger Punkt, das werden wir auch später noch sehen, wie entscheidend es ist, dass du anerkennst, was passiert ist. Das ist einer der zentralen Punkte in Kränkung, um sie auflösen zu können per se. Aber schau, in Schweden hat es das gegeben, bei der Schweinegrippenimpfung hat es ja extrem viele Narkolepsiefälle gegeben, die wurden anerkannt und wurden auch sehr hoch entschädigt. Schweden war sehr zurückhaltend aufgrund dieser Erfahrung. Und da muss man sagen, das hätte man sich in Deutschland gewünscht, weil Schweden war jetzt nicht schlechter ohne die ganzen Restriktionen, ohne die Schäden, die wir alle erlebt haben. Und einfach, weil die Menschen vernünftig und vorsichtig waren, ja, und weil im Grunde die Gruppe derer, da komme ich später auch noch dazu, die triebhaft handeln, einfach in der Unlustvermeidung, ja, und andere gefährden, das ist ja dann im Grunde auch sowas wie Stupid Mountain, dass man gar nicht in der Fähigkeit steht, zu sehen, dass man eventuell ein Problem ist, ja. Und das ist alles, das gehört alles in diesen Bereich rein. Wobei für mich, ich finde, entscheidender ist, wir haben jetzt eben gesehen, wo wir stehen, auch gesellschaftspolitisch. Und in Deutschland bewegt sich ja jetzt was Neues. Das ist die Werteunion. Das ist genau das, was du sagst, die eben auf die alten Werte versucht zu stehen. Die wird sich aus der CSU auskoppeln, CDU/CSU auskoppeln. Und das sind eben die, die genau das eben auch sagen. Ja, das heißt, wir werden viele neue Bewegungen haben. Die meisten sagen jetzt, boah, politisch, das Das wird schwierig. Wir rasen auf die Weimarer Republik erneut zu. Ja, also das wird, ist ja alles nicht so einfach. Aber die Basis dafür, dass das überhaupt zu einer Spaltung kommt, hat ja was damit zu tun, was wir heute besprechen wollen, eben, dass es um Kränkungen geht, und dass Menschen sich nicht mehr gehört oder geachtet oder in der Ohnmacht empfinden. Viele Menschen haben sich in Deutschland, kann ich mindestens sagen, in der Ohnmacht dem Staat gegenüber empfunden. Und ich finde das jetzt nicht mal, ich bin jetzt in keinster Weise zur Radikalität neigend, ja, in keinster Weise, ja. Aber es ist wirklich so, dass du auch manchmal gedacht hast, boah, was machst du jetzt damit, ja? Und das ist die Ohnmacht, die dann im Grunde genommen ja irgendeine Lösung braucht. Und dafür müssen wir uns jetzt mal angucken, wie funktioniert denn überhaupt Kränkung? Wie geht das oder warum geht das überhaupt, ja? Wir haben ja jetzt mal gesellschaftspolitisch das angesprochen. Es passiert ja auch persönlich, es ist aber immer derselbe Mechanismus, ja. Und wir haben ja, wenn wir überhaupt über Kränkung sprechen, dann können wir ja sagen, es gibt einmal den Menschen, der sozusagen der Kränkende ist, das ist der Sender. Der sendet irgendeine Botschaft, ja. Entscheidend, und das finde ich wichtig, entscheidend bei der Kränkung ist die Botschaft und die Absicht. Das ist wie so Schlüssel Schloss. Also ich habe jetzt die Möglichkeit, ich hau jetzt hier einen raus und ich will kränken, oder ich sage jetzt als Politiker, du bist ein Vollidiot. Damit bin ich ja in der Abwertung schon drin und sage dir, also du hast es nicht verstanden. Und das ist ja auch Absicht, ne? Also das ist ja nicht, Leute, denkt mal drüber nach. Wir haben es hier mit einer Gefährdung zu tun. Wir sehen das Potenzial der Gefährdung sehr hoch. Und das ist ja was anderes, als zu sagen, du bist ein Vollidiot. Also das heißt, ich habe ja dann, ich lege in der Art und Weise, wie meine Botschaft ist, lege ich ja schon fest, ob ich kränken will oder ob ich versehentlich gekränkt habe. Da kommen wir auch später zu. Das macht erstmal einen Unterschied. Wenn ich jetzt die Botschaft an sich nehme, muss ich ja erstmal sehen, es ist ja erstmal nur eine Interaktion zwischen dem Sender und dem Empfänger. Erstmal unemotional, erstmal. Es ist irgendeine Form des Begegnung mit dem anderen. Sie ist vielleicht nicht nachhaltig, es kommt jetzt darauf an, wie die Botschaft und die Gesinnung war, kann aber nachhaltig sein. Und im Grunde genommen kann der Empfänger entscheiden, wie weit ist das Kränkungsgefühl tatsächlich gegeben. Die Absicht, haben wir gesagt, kann absichtlich kränkend sein oder sie ist unabsichtlich kränkend. Ist entscheidend dabei ist, welchen Selbstwert du hast. Wenn du mit einem Staat zu tun hast, wo du zum Objekt gemacht wirst, wird das wieder schwierig, weil dann hast du nicht unbedingt die Wahl. Also dann bist du ja ein bisschen eingeschränkt. Du kannst aber selbst dann noch sagen, das hat man ja auch gelernt aus der Aufarbeitung der NS-Zeit, dass selbst du kannst noch frei sein, wenn du den richtigen Blick drauf hast. Also wir unterscheiden zwischen absichtlich und unabsichtlich. Das ist wichtig. Bei absichtlicher Kränkung muss man sagen, ist es ja ein Ausdruck, nehmen wir Covidiot wieder, von Geringschätzung. Ich schätze dich gering. Ich teile dir mit, dass ich von dir nichts halte und ich werte dich ab. Ich habe im persönlichen Bereich eher dann das Gefühl, das ist lieblos. Es ist vielleicht keine Zugewandtheit. Manchmal auch hat es mit fehlender Dankbarkeit zu tun oder Wertschätzung. Häufig hat es mit fehlendem Verantwortungsgefühl zu tun. Das ist sehr wichtig. Das sind Menschen, die absichtlich kränken, haben in der Regel keine Empathie fürs Gegenüber und empfinden keine Verantwortung für das Endprodukt. Ich habe eine Geschichte wieder mitgebracht, wie das letzte Mal auch, an der man das sehen kann. Welche Folge passiert, wenn ich den anderen so kränke? Eine der Kränkungen Möglichkeiten ist im Übrigen auch Schweigen. Das heißt, wenn ich mit dir einen Dialog will und die Kränkung auflösen möchte, ich sage jetzt, Marvin, du hast mir wehgetan und du rufst mich nicht zurück, dann teile ich dir mit, du bist mir nicht mal eine Antwort wert, ja? Oder Schweigen heißt, ich interessiere mich nicht mal mehr dafür, ja? Das ist auch extrem kränkend. Es ist besser zu sagen, ich antworte, du, ich habe keine Lust mit dir zu reden. Alles besser als nichts zu machen, weil damit habe ich dich im Grunde auch wieder in die Ohnmacht getrieben. Das ist wie mit dem Staat und dem Volk. Es macht dann noch mehr Antwort, ja? Die Folge von all dem ist erstmal Wut. Wenn du so in die Ohnmacht getrieben wirst, also wenn du sehr verletzt wirst, dann kommt die Wut. automatisch kommt natürlich sowas wie so ein Rachereflex, ne? Also du hast mir jetzt wehgetan, ja, jetzt tue ich dir auch weh. Das war wie ein Sandkasten mit der Schippe, ja. Also hast mir meine Burg verhauen, ich komme mit der Schippe um die Ecke. Wenn deine Antwort, das heißt, wenn du den anderen zum Beispiel auch anschreist, mal selbst das, der noch natürlich auch sagt, wie kannst du mir wehtun oder so, und der sagt dann, mir egal, antwortet gar nicht mehr oder wird dann blöd, dann kommt es manchmal zu Zorn, das ist noch eine Steigerung, wird, dann plane ich vielleicht Rache. Das sind dann die nach Beziehungsabbruch, die das Auto aufschlitzen oder keine Ahnung, dein Haus besprühen oder was sie dann so alles tun. Ja? Das ist im Grunde, du hörst mich nicht, du tust mir weh, du hörst mich nicht. Es gibt eine sehr gute Arbeit von dem Reinhard Haller, Psychiater, ist Forensiker und Gerichtsgutachter, und der hat herausgefunden, das finde ich sehr spannend, dass unter fast jeder Tat ursprünglich eine Kränkung lag. Der hat ein Beispiel gebracht von einem jungen Mann, der von seiner Klasse abgelehnt wurde. Keiner wollte mit ihm Zimmer auf Klassenfahrt, und dann hat er die ganze Klasse umgebracht, ja. Also im Amoklauf. Das heißt, darunter lag die Kränkung, die Zurückweisung, und dann wird agiert, ja. Und je nachdem, wie das Miteinander ist und ich würde sagen, je zurückweisender auch der Lösungsweg dann ist, desto schlimmer wird der Hass oder die aversiven Gefühle, also dieses unangenehme Gefühl, und dann will die Kränkung Gerechtigkeit. Das ist das Ziel. Also ich will, wenn du mir wehgetan hast, will ich, dass das in Ordnung gebracht wird, weil ich empfinde das als ungerechtfertigt, und ich möchte im Grunde dann, dass das ausgeglichen wird. Das ist ja auch beim Staat so. Wenn du jetzt ungerecht mit mir umgegangen bist, erwartet jetzt das Volk, tu was dagegen. Haben wir einen Rücktritt beim Minister? Haben wir irgendwas Sichtbares? Haben wir irgendetwas, wo wir sagen können, wir sind gehört worden? Wenn das nicht der Fall ist, haben wir natürlich auf der anderen Seite das Gefühl, ja, da müssen wir was dagegen tun. Und dann kommt eben eine politisch neue Gruppierung und wird agieren und irgendetwas wird passieren. Und wenn alles das nicht funktioniert, dann wirst du vielleicht zum Täter, weil du die Genugtuung willst. Weißt du, im 18. Jahrhundert hatten wir noch Duelle, da konntest du hingehen und konntest sagen, ich verlange hier Satisfaktion für die Kränkung. Und dann war es aber erledigt. Aber das haben wir heute nicht mehr. Du kannst alles Mögliche anstellen, du gesagt hast über die sozialen Medien, du kannst alles tun und du musst damit leben. Du musst damit leben. Und jetzt ist die Frage, was tust du damit, wenn du musst es ja auch irgendwo hin tun, ja? Weil es gibt ja auch, die meisten Menschen stecken alles weg. Aber warum stecken einige das weg und andere können das nicht wegstecken? Wo ist denn der Unterschied? Ja? Weil die Kränkung an sich, per se gesehen, wenn sie dich kränkt, kann man sagen, es könnte eine Kleinigkeit sein, aber die Kränkung heißt erstmal, dass du entweder einen Liebesentzug empfunden hast, das ist bei Trennung kommen ja häufig Kränkungen vor, oder du kannst eine Kränkung empfinden, wenn deine Werte, die du hast über dich selbst oder wie bei dem Staat, du hast eine Vorstellung, wie der Staat ist, welchen Wert er hat, und plötzlich bist du erschüttert über das, was du erlebt hast. Dann ist es keine Kleinigkeit mehr. Dann ist es wie so ein eiternder Prozess, der schwelt rum. Ja? Der hat eine enorme Dynamik da, ja? Weil deine Werte sind in irgendeiner Form verletzt worden. Und dann ist die Frage, wenn es deine Grundwerte sind, jemand, der normalerweise gesund aufgewachsen ist oder wenig Kummer hat, weil du ja sagst, wir sehen es in der Praxis oft, da muss was passiert sein. Ich reagiere ja nur auf etwas, was ich schon kenne. Wenn ich normalerweise mit etwas zu tun habe, wo mir noch nichts Schlechtes passiert ist, ja, dann juckt mich ja gar nicht. Wenn ich aber, sagen wir mal, herabgewürdigt wurde in irgendeiner Form, und das sehen wir schon in Ländern, anderen Ländern, wenn du häufiger, guck dir das jüdische Volk an, das palästinensische Volk, da gibt es sehr viel Erfahrung mit Kränkung beidseitig, ja. Und dann ist natürlich klar, dass eine kleine Kränkung ist dann ein Drama und wird auch anders beantwortet, als man es vielleicht in einem anderen Land tun würde, weil eine Erfahrung da ist. Das heißt, wir müssen als Dritte, wir müssen einmal sehen, es ist die Verletzung der Werte. Es ist aber auch die Erfahrung, die du hast. Hattest du eine Negativerfahrung, wirst du eine andere Reaktion darauf haben, als du die normalerweise hast. Und ich finde, das ist das, was wir in den Beziehungen, das erleben wir in der Praxis sehr häufig, dass in den Beziehungen das ausagiert wird, was man vorher schon erlebt hat, und das wiederholt sich dann. Und dann wird es schwierig, weil wir sind als Homöopathen, wenn wir uns das mal überlegen, als Homöopathen sehen wir ja, wenn wir so in unsere Rubriken reingucken, sehen wir Kränkung, Demütigung, dann sehen wir Mittel wie Staphylococcus, Natriumiliaticum, Echinacea, Colocynthis, Podium, Palladium oder irgend sowas, ja, oder auch Aurum. Aber es ist nicht im Entferntesten trifft es den Kern, weil wir müssen uns immer überlegen, warum reagiert der jetzt genau auf diese Kränkung so krass? Was ist in dem sein Leben passiert vorher? Was ist vorher passiert, dass es überhaupt dazu kommt? Sagen wir mal, ich habe jetzt irgendwie ein Mensch, der misshandelt wurde als Kind, der wird die Dinge anders empfinden als jemand, dem nie ein Leid zugefügt wurde. Der wird dann sagen, ach komm, lass stecken und geht weiter. Wenn du aber dauerhaft gekränkt oder zurückgewiesen oder herabgewürdigt warst, und darin sehe ich jetzt politisch so diese größte Gefahr, jetzt haben wir hier eine enorme Kränkung im Raum stehen, die keinen Ausweg findet. Die ist gesetzt. Und wenn wir das nicht irgendwie auflösen und selber reflektieren und sagen, wir müssen uns wieder in einen guten Prozess reinbegeben, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir immer kränkbarer sind. Und das ist das, was du auch richtigerweise erlebst auf den sozialen Medien. Jeder kann hier momentan jeden irgendwie beleidigen. Und es spielt auch keine Rolle mehr, weil wir alle in dieser Mega-Kränkung drinstecken. Also müsste ich theoretisch, wenn ich jetzt gekränkt würde, muss ich gucken, wo ist das die Resonanz? Also welche Resonanz ist das auf welchen Film, den ich als Kind oder schon mal erlebt habe, den ich bei mir vielleicht nicht abgearbeitet habe. Welches Kindheitsmuster ist das? Das muss ich erst mal wissen, bevor ich überhaupt als Homöopath handeln kann.
Ich habe da eine Zwischenfrage, kurz, weil ich mir darüber schon viel Gedanken gemacht habe. Vielleicht hast du da ja was mehr Wissen drüber als ich. Und zwar finde ich, dass diese, also jetzt bei Kränkung, aber das gilt auch für andere Themen, also es ist jetzt nicht nur dort, aber bei Kränkung, finde ich, hat es auch immer aber zwei Teile, wahrscheinlich vielleicht sogar mehr. Aber die hat es mindestens, nämlich es hat das Individuelle, es hat aber auch immer das, sag ich mal, historisch-kulturelle. Also Kränkung ist ja in der Bibel schon Thema, ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und diese Rache-Thematiken, die sind ja steinalt, ne? Wenn man die alten Tragik-Dramen von den Griechen anschaut. Also es kommt ja praktisch kein Film, auch kein Kinderfilm, kommt ja ohne dieses Thema der Kränkung aus, ne? Also es gibt Liebesthemen, machen gar keinen Sinn ohne das. Und jeder, ich meine, jetzt weiß nicht, wie viele Filme, aber jetzt läuft gerade wieder ein Film an mit dem Jason Statham, wo ich den Trailer gesehen habe, wo dann die Armen unterdrückt werden und er zieht dann los und bringt alle um. Ne? Also wie viele solcher Filme es auch gibt, wo Leute sozusagen in diesem Filmkosmos, sage ich mal, zurecht losziehen und alle umbringen, die nicht ihren Meinung sind oder die nicht ihren Wertekompass erfüllen. Und ich glaube, dass das, ich habe mich nicht negativ, aber ich habe mich mal so weit beschäftigt mit, wie wirken Filme aufs Unterbewusstsein, wie wirken Filme auf diese Spiegelneuronen, also wie wirkt das auch auf Kinder eigentlich, die noch vor der Pubertät sind. Und selbst wenn man mit denen Pepper Woods oder Paw Patrol guckt oder so, also die ja eigentlich wirklich harmlose Filme sind, aber es kommt ja keine Episode aus ohne irgendeine Form von Kränkung. Und da frage ich mich auch schon, ob das nicht auch zunimmt, weil wir im Unterbewusstsein uns als Kind ja vielleicht dort viel mehr, als wir uns das vorstellen können, mit so Serien auch identifiziere und dann auch Muster von Pepper Woods oder Paw Patrol eigentlich in mir drin habe, wo ich vielleicht diese Verletzungen in der Art persönlich jetzt gar nicht erlebt habe, wie wir das normalerweise kennen, sondern dass es eigentlich auch ausreicht, wenn ich mir eine Weile lang irgendeine Serie angucke, wo es eigentlich in jeder Folge um Kränkung geht und Ausgrenzung geht, um weil der zu dick ist, darf der jetzt nicht mitmachen oder weil er einen Fehler begangen hat, wird er ausgegrenzt. Also selbst wenn ich jetzt sozusagen auf der Seite stehe, von den Guten vermeintlich, erlebe ich ja trotzdem immer, was sozusagen Fehlverhalten als soziale Ausgrenzung, Liebesentzug, das sind ja Themen, die den Kindern vielleicht gar nicht so oft passiert. Aber wenn sie jeden Abend Fernsehen gucken dürfen oder auch nur Hörspiele hören, wenn es dann nicht mal visuell ist, es geht ja praktisch nur um das. Und ich glaube, das hat schon einen Impact auf unsere Kultur. Wenn man aber sieht, ne, wenn es in der Bibel steht, ist es jetzt nicht rein auf den Filmen. Also das ist irgendwo im Menschen auch dann offensichtlicher immanent. Wenn das so alt ist, da hatten sie ja noch keine Hörspiele zu hören den ganzen Tag, die Kinder. Da war es dann vielleicht ein anderes Thema, aber ich glaube, das hat auch immer diese gesellschaftlich-kulturell-geschichtliche Komponente. Oder wie siehst du das?
Ja, also wir wissen, dass wir ja transgenerational übertragen wir auch Themen in der Familie, die weiter so empfunden werden. Das ist ja, gilt ja als gesichert. Ich denke aber, weil du das jetzt mit der Bibel benannt hast, nehmen wir das mal als Beispiel, weil dazu hat auch dieser Professor Haller in der Forensik ein gutes Beispiel gebracht. Er hat gesagt, wenn du Kain und Abel nimmst, dann sind es ja zwei Brüder, die in der Grundannahme gestanden haben, wir sind gleichwertig. Und jetzt hat der Vater sich entschieden, nee, ich finde das nicht so, was im Grunde sein gutes Recht war. Also jetzt, ich verstehe mich nicht falsch, wir haben ja alle so das Gefühl, alle Geschwister sind gleich, müssen gleich sein. Aber wenn der Mensch jetzt entschieden hat, dieser Sohn ist mir wichtiger, was willst du dann machen? Und das ist die Geschichte, die Basis eigentlich dafür zu sagen, wir sind in der Grundannahme gewesen oder wenn wir draufschauen, sagen, beide Brüder sind gleich, der Vater hat das anders gesehen und dafür wurde einer der Söhne umgebracht. Ja, der eine hat den anderen ja getötet. Das heißt, im Grunde, da beginnt ja die Geschichte. Unsere Grundannahme ist, alle sind gleich. Was ist, wenn die Grundannahme falsch ist? Also da beginnt das, ja? Also da beginnt die Kränkung im Grunde genommen, die Geschichte der Kränkung, weil wir müssen uns überlegen, welche Grundannahme habe ich dazu und hat der andere vielleicht eine andere? Und das tun wir nicht mehr. Wir glauben in der moralischen Erhabenheit und das ist das, was ich eingangs gesagt habe und das ist das, was Bonelli eben sehr gut benannt hat. Er hat gesagt, dass das moralische Narzissmus ist zu glauben, dass wenn du der Gute bist, hast du recht. Und das ist das, was du sagst. In Geschichten gibt es immer einen Guten und Schlechten. Aber ich sag ja damit auch, was gut ist. Ich bin ja nicht mehr in der Reflexion, dass ich damit auch töte. Ja, also ich bringe ja dann auch 30 Leute um oder wie auch immer in so einem Film, was dann auch immer passiert. Das heißt, ich nehme mir das Recht raus, für meine Überzeugung, das heißt für meine Grundannahme, zu sagen, ich darf das. Und ich glaube, da beginnt das Problem. Das Problem beginnt da, dass ich glaube, dass meine Grundwerte, das heißt meine Annahmen, diejenigen sind, die du auch zu tragen hast. Das haben wir erlebt bei jeder Religion, wenn, was weiß ich, wenn man früher in Länder eingewandert ist und irgendwelche Sachen gemacht hat, die man vielleicht besser gelassen hat oder die eigenen Systeme übergestülpt hat. Es ist immer in der Grundannahme, meine Werte sind die richtigen. Und ich glaube, das ist das, was ich vorhin mit dem Stupid Mountain meinte. Es ist die Frage, sind meine Werte überhaupt die richtigen? Ja, vielleicht sind sie für mich die richtigen, aber heißt das, dass sie für dich die richtigen sind? Und ich glaube, da beginnt der Konflikt. Wenn ich jetzt, nehmen wir das mal partnerschaftlich, ja, ich gebe ein Beispiel. Ja, wenn ich jetzt jemand habe, ich bin jetzt ein paar Jahre mit dem zusammen, und ich bin der Grund, in meiner Grundannahme, der ist fair, der ist loyal, das sind meine Werte, ja. Und stelle dann fest, er hat mich nur belogen, keine Ahnung, ist fremdgegangen, macht irgendwas. Es war ja meine Grundannahme zu glauben, dass der andere meine Vorstellung von Fairness teilt. Jetzt hat er mich vielleicht belogen und hat gesagt, ja, ich habe dieselbe, ich möchte mit dir eine Familie und möchte irgendwas. Und irgendwann stellst du fest, das will er gar nicht. Und dann steht er noch vor dir und sagt vielleicht, naja, Familie kann man auch auflösen, ist ja eh kein Problem. Das heißt, dann stellst du in dem Moment fest, das ist zwar erschütternd, aber der teilt deine Werte nicht. So, und jetzt sind wir genau an dem Punkt. Wenn ich glaube, meine Werte dann, und da, dann kommen die meisten Konflikte in der Kränkung, wenn ich glaube, dass nur meine Werte sozusagen rechtens sind, der andere hat vielleicht andere. Das Einzige, was ich daraus machen könnte, wäre zu sagen, wir haben nicht dieselben. Wenn ich jetzt hingehe und würde den abwerten, dann bin ich ja auch wieder der Täter. Und dann bin ich auch wieder der, der kränkt. Also ich finde das ein sehr wichtig, ein spannendes Thema, weil es ja im Grunde genommen, unterm Strich gesehen, bedeutet, dass wir einander immer in der Erwartung des anderen abwerten, sozusagen. Es ist wie so eine Art, die Abwertung spiegelt dann die Divergenz, also das heißt das Auseinanderstreben zwischen dem eigenen Konzept, also mein Konzept, meine Grundannahme und in dem anderen Gesehenen, was vielleicht gar nicht so ist und den vielleicht geleugneten Gefühlen, die ich auf ihn projiziere. Das kommt ja dann auch noch dazu. Ja? Das heißt, ich habe jetzt die Grundannahme, der ist fair zu mir und stelle aber fest, das ist er nicht. Weil für ihn das vielleicht gar keine Rolle spielt. Für mich spielt es eine Rolle, aber das ist meine Entscheidung. Und wir erwarten in unserer moralischen Erhabenheit, dass alle dieselben Werte zu teilen haben. Und ich finde, das ist der Hauptkonflikt, den wir unter Corona gesehen haben. Das heißt, irgendjemand hat eine Wertediskussion angestrebt und hat dann allen das übergestülpt, ohne zu fragen, welche Werte hast du damit? Wenn du jetzt sagen willst, ich möchte mich nicht impfen lassen, ich bleibe auch gerne mal zu Hause, wenn ihr meint, ich bin dann in dem Moment gefährdet oder keine Ahnung. Und nein, ich muss sie dann also zwingen. Ich muss sie zwingen, meine Sicht der Dinge anzunehmen, ansonsten bist du ein Idiot. Also das heißt, das ist ja das, was wir in Partnerschaften eigentlich den ganzen Tag erleben. Das heißt, wir werden sozialisiert in irgendeiner Form. In Deutschland, in einem anderen Land. Wir werden irgendwie sozialisiert. Und das, was wir sozialisiert werden, das, was uns passiert, sind unsere Grundannahmen. Wir haben eine gewisse Vorstellung, wie die Welt zu sein hat oder wie man miteinander umgeht. Und wenn der andere das jetzt nicht hat, kann ich sagen, okay, tut mir leid, unser Konzept passt nicht. Also ich bin jemand, der hat eine andere Vorstellung und dann nehme ich das nicht persönlich. Es sei denn, und das ist der Punkt, man wird dafür beleidigt, dass man anders ist oder man schadet dem anderen. Und das finde ich, dann sind wir wieder am Anfang. Welche Absicht habe ich? Wenn ich jetzt nur meine Meinung vertrete, ist das das eine. Wenn ich jetzt hingehe und dem anderen schade, dann bin ich ja in der Situation, dass ich mir überlegen muss, möchte ich grundsätzlich mit einem solchen Menschen in meinem Leben weitergehen, wenn er meine Werte nicht teilt? Dazu hat Bonelli jetzt ein gutes Buch geschrieben, das nennt sich Bauchgefühle. Er hat das ganz gut erklärt. Er hat gesagt, wir alle bestehen aus drei Ebenen. Das eine ist die Triebhaftigkeit in uns, die will nur Unlust, Vermeidung und Lustgewinn. Das kennt ja jeder von Freud. In der Mitte ist das Ich, das ist dein persönlicher Kompass. Das ist dein Bewusstsein. Das sind die Werte, die du festlegst. Das sind die Tugenden. Ja, das ist am Ende die Weisheit, zu der du dich streckst. Und es gibt das Über-Ich, das sind die Regeln, die Normen und das Gewissen. Was du tust oder nicht tust oder was du solltest, die Vernunft, die Pflicht, die Verantwortung. Und jetzt passiert Folgendes. Die meisten Verletzungen kommen aus der Triebhaftigkeit heraus. Das heißt, du sagst etwas, was mir nicht gefällt. Ich habe damit Unlust und dann schlage ich zurück. Und dann beginnt die Verletzung. Weil ich auch im Grunde genommen nicht den Wert in der Mitte habe zu sagen, ich kränke dich nicht, weil ich achte, dass du anders bist und ich achte deine Gefühle und ich achte vielleicht auch, dass du auf der anderen Seite die Themen anders handhaben möchtest. Und das findet heute nicht mehr statt. Die Achtsamkeit, dem anderen vielleicht zu sagen, ich verzichte vielleicht darauf und ich erkenne einfach nur an, dass du andere Werte hast, dass du ein anderes Bewusstsein hast, dass du die Dinge anders handhaben möchtest als ich. Es gibt dir keinen Grund dafür, dich abzuwerten. Das passiert jetzt leider heute. Und ich finde, das ist der zentrale Punkt in Kränkung. Das unbedingte Gefühl, im Recht zu sein. Also, der springende Punkt, denke ich, in Kränkung ist, dass ich mir überlegen muss, wie möchte ich per se, in welchem Bewusstsein möchte ich mit anderen Menschen umgehen. Und da habe ich, möchte ich nochmal auf das Buch von Bonelli hinweisen, der das Buch Bauchgefühl geschrieben hat, der hat das sehr fein erklärt, indem er eben sagt, das Ich ist eigentlich der Kompass, das ist unsere Bewusstheit, das sind unsere Werte, unsere Tugenden und unsere Weisheit, eben das, was ich persönlich für mich entscheide zu sein und nicht die Identität, sagen wir mal, das, was ich im Außen bin, was ich habe, sondern das, was ich wirklich bin, danach, wonach ich strebe zu sein. Und wenn ich Menschen heute angucke, erlebe ich persönlich häufiger, dass das E ist, die Triebhaftigkeit, die Unlustvermeidung. Ich finde eine Diskussion mit dir schwierig, ich werte dich ab. Ich bin nicht mit deiner Meinung, ich werte dich ab. Ich bin quasi kurzlebig, irrational, unvernünftig und ich beziehe mich nur auf das, worauf ich Bock habe oder keinen Bock habe, ja. Und der Rest findet nicht statt. Also ich habe nicht mehr so dieses Gefühl in der Gesellschaft zu sehen, dass so diese Bewusstheit, die Vernunft, das Augenmaß, wie gehe ich mit jemand anders um? Ich darf also ganz salopp trinken. Das ist kein Problem. Also ich habe ein Beispiel mitgebracht. Das ist die Geschichte eines Coaches und einer, ich nenne sie mal, die Frau Münchhausen. Ja, die waren mehrere Jahre zusammen. Und am Anfang der Beziehung war es so, dass Frau Münchhausen in einer Situation war, dass sie beruflich sehr schwierig war, wusste nicht, wie sie weitergeht und hat dann im Grunde über den Coach, den sie kennengelernt hat, privat, die hat eine Beziehung über 4 Jahre, jede Hilfe bekommen, in ihre tatsächliches Ich zu kommen. Es gab viel Unterstützung, viel Zeit, wie gesagt, es waren 4 Jahre. Sie war jeden Tag bei ihm. Es war eine Beziehung getragen, auch von dem Gefühl, zumindest für den Coach. Da gibt es Wertschätzung. Es wurde auch immer gesagt, du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und dann kam der Tag, sie hat alles verwirklicht. Sie hat ein großes Geschäft für Elektromobilität durch ihn und seine Unterstützung, also seelische Unterstützung, auf den Weg zu kommen, erreicht. Und das endete im Grunde damit, deswegen haben wir sie Frau Münchhausen genannt. War Silvester war angekündigt, sie hatte einen Hund, der extreme Angst hatte vor Silvester. Dann haben alle Freunde gesagt, gut, wir bleiben zu Hause wegen deinem Hund, weil das können wir jetzt auch nicht machen. Der Einzige, der nicht gekommen ist, war sie. Hat dann gesagt, sie hätte überhaupt nicht zugesagt, saß auf einer anderen Party und hat dann dort gesagt, sie wüsste gar nicht, wo sie hingehen soll, weil keiner hätte sie gern und sie sei völlig isoliert. Alle anderen haben sie natürlich aufgenommen, weil sie ja gelogen hatte. Auf der anderen Seite saßen die ja alle auf der Party und haben gewartet. Was zu diesem Zeitpunkt noch keiner wusste, dass sie die Absicht in sich trug, den Coach zu verlassen, was sie dann auch getan hat. Das war quasi der Anfang dieser Lügen. Und dann kam raus, als sich diese ganzen Menschen miteinander unterhalten haben, dass sie eigentlich 3, 4 Jahre nur gelogen hat. Das alles, was sie versprochen hatte, wo hatte sie überhaupt keine Lust zu halten. Sie hat im Grunde davon profitiert, in ihr Ich zu kommen. Ja, oder sie war beziehungsabhängig. Ich denke mal, dass sie auch Dependenz hatte zu dem Coach. Ja, und dass da eigentlich unterm Strich gesehen man feststellen musste, dass es eine Asymmetrie im Einsatz der Beziehung gab, dass die eine Seite eben nur agiert hat, wie sie Lust hatte, Trieb hatte, hatte keine Lust zu, hat sie halt nicht gemacht. Und der andere hat immer im Grunde seine Werte und Normen und halt seiner Tugenden, dem anderen zu helfen, immer bereit zu stehen und unter die Arme zu greifen, für den anderen eingestanden. Als er das thematisiert hat, hat sie gesagt, ja, ich kann ja auch nichts dazu, wenn du ein Helfersyndrom hast, jetzt wo ich dich verlassen habe, kannst du ja jetzt mal lernen, wie du dich um dich selber kümmerst, anstatt um die anderen. Also das war dann auch abgewertet, also sprich, ich werte dich ab, damit ich auch gar nicht in das Gefühl komme, mich darüber auseinanderzusetzen. Und als er dann mal, das war dann etwas später, einige Monate später, mit seinem Elektromobilitätsteil liegen blieb in einer sehr unglücklichen Situation, rief er sie an, weil er dachte, na gut, also da wird die mir schon raushelfen nach den ganzen Jahren. Sie hat nur gesagt, du, also ich weiß jetzt ja auch nicht, ich fand die Beziehung zu dir auch immer scheiße, ich fand dich scheiße, ich wollte die Beziehung nie führen und ich habe auch überhaupt keine Lust, dich jetzt aus dem Wald abzuschleppen. Ließ tatsächlich den Mensch im Wald stehen. An diesem Thema, jetzt nur mal so, wie man miteinander umgeht, sieht man, dass sie sehr unterschiedliche Werte hatten. Umgekehrt war es so, trotz dieser ganzen Situation, als sie dann Corona hatte und kein Essen und kein Dings hatte, ist er hin und hat weitergeholfen, weil das seinen Werten entsprach. Ja? Sie hat das beantwortet, indem sie sagt, nein, das hast du ja nur gemacht, weil du mich zurückhaben willst. Das heißt, wir sind immer in dieser Asymmetrie gewesen. Der eine hatte Werte, für die er eingestanden ist und hat immer wieder versucht, auch diese Beziehung zu kitten oder hat, Boys, müssen wir, lass uns das klären, wir müssen irgendwie sehen, wie wir hier rauskommen. Und der andere hat nie geantwortet, hat immer gesagt, ich habe keine Lust zu, ich fand dich eh immer doof, ist alles dein Problem, wenn du die Beziehung lösen willst. Und das ist das, wo wir dann auch sagen müssen, wenn so etwas passiert, ist so eine massive Kränkung auch im Raum, die steht ja mittendrin. Weil im Grunde konnte der Coach hatte ja überhaupt keine andere Option, außer zu sagen, gut, Ich muss mich auf meine Werte berufen und muss diesen Menschen auch innerlich verlassen. Und das hat dann auch, was man eigentlich nicht so immer die beste Idee findet, zu einem Beziehungsabbruch geführt. Das heißt, wenn sie sich heute auf der Straße begegnen, trotz dieser ganzen Jahre, geht er an ihr vorbei, weil er im Grunde für sich entschieden hat, dass wenn ein Mensch so mit einem anderen umgeht, ein so grundsätzlich anderes Wertesystem hat, und das ist das Einzige, was wir persönlich sagen können, dass ich, das heißt unser Kompass, wenn der, und jetzt sind wir bei der Kränkung, wenn der verletzt wird, dann fangen wir an zu reagieren. Das heißt, wenn die Grundfesten, das heißt in dem Fall was, Loyalität, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, jede Form von Support, auch diese Empathie für den Hund, es ist egal. All das war ja verletzt worden durch die Abwertung, hast ein Helfersyndrom, ich finde dich eh blöd. Ich fand die Beziehung blöd, ich fand dich blöd. Also das heißt, ich profitiere von etwas über Jahre, als ich es nicht mehr brauche, gehe ich hin und sage, ich fand dich eigentlich immer blöd. Was soll da anderes rauskommen, als zu sagen, ich muss dann mich entscheiden, ich kann jetzt in dieser Kränkung drin bleiben. Ich kann jetzt sagen, okay, der hat mich abgewertet, also sie hat mich abgewertet, natürlich hat sie das getan, weil sie hatte neun. Und darum ging es ihr auch hauptsächlich, dass sie das leben konnte. Eben Unlust, Vermeidung, dieses Triebhafte, ich will das jetzt anders. Und dafür ist es recht, dass ich alles das, und das war ja das, was wir auch unter Corona hatten, ich darf dich dann komplett abwerten. Ich darf dann alles, was du bist, abwerten. Du bist schlecht, du bist falsch, du bist doof, ich fand die Beziehung die ganze Zeit schlecht und so weiter. Ich kann das alles tun. Das zeigt aber nur, welches Bewusstsein derjenige hat, der kränkt. Das müssen wir als nächste Möglichkeit mit reinnehmen. Wir haben also den Kränkenden, der auch eine Form von Bewusstsein hat, seine Absicht. Das ist eben, in dem Fall müssen wir verstehen, dass die Triebhaftigkeit, einen anderen Partner haben zu wollen, irgendwas hat ausgereicht, den anderen komplett abzuwerten. Damit sage ich aber im Grunde nur, wer ich bin. Jetzt hast du die Wahl, ich nehme das an und sage, die hatte recht, ich bin jetzt hier irgendwie der schlechte Mensch. Oder ich muss sagen, nein, unsere Werte. Das heißt, ich stehe für andere Werte. Ich mag Loyalität. Und wenn ich dir eine Familie versprochen habe, dann trete ich auch dafür ein. Dann sage ich nicht einfach, auch Familien trennen sich heute. Oder wenn ich dir versprochen habe, wir sind für immer irgendwie unterstützend miteinander. Das war ja das, warum er auch geholfen hat. Und stellt dann fest, okay, das bringt nichts. Die macht das in keiner Weise. Dann muss ich mich entscheiden. Und das ist das, was dann der nächste Schritt ist. Ich kann Kränkungen nur dann auflösen, wenn es eine Anerkenntnis, wenn es ein Anerkenntnis, und das weiß man aus der NS-Zeit, wenn eine Anerkenntnis der Schuld im Raum steht. Das heißt, wenn ich anerkenne, dass ich dich verletzt habe, dass ich dich abgewertet habe, dass ich dich nicht gut behandelt habe, erst dann ist es möglich, eine Beziehung, ich meine das jetzt auch im freundschaftlichen Sinne oder ganz gleich, könnte auch eine Ehe sein, die sich wieder kicken lässt oder im Beruf, das heißt, wenn ein Chef anerkennt, dass er dich verletzt hat und sagt, ja, ich schätze dich aber als Mitarbeiter, ich möchte dich trotzdem mal. Also es ist dieses Anerkennen dafür, dass ich etwas getan habe, was dich verletzt hat. Natürlich müssen wir sagen, ich habe ja deine Werte verletzt. Deswegen reagierst du ja so krass, weil du ja für Loyalität stehst und dem anderen ist Loyalität wurscht. Hauptsache, es geht ihm gut, weil er triebhafter unterwegs ist. Ja? Das heißt, im Grunde, den hat das nicht gejuckt und den hat das auch gar nicht gejuckt, was das mit dir macht im Regelfall. Ja? Das muss man eben verstehen, dass je nachdem, wie das Bewusstsein des anderen ist, und da müssten wir dann immer hingucken. Also wenn mich jemand kränkt, muss ich mir erstmal überlegen, mit wem habe ich denn hier zu tun? Kann ich diese Kränkung annehmen? Also ist es etwas, was meiner Werte entspricht oder beleidigt er jetzt nur das, was meine Grundannahmen sind, ne? Dass ich loyal durchs Leben gehen möchte, dass ich fair sein möchte, dass ich ehrlich sein möchte, dass ich hilfsbereit sein möchte. Wenn der mir jetzt sagt, hast du ein blödes Helfersyndrom, dann ist es ja für ihn kein Wert. Es stellt für ihn keinen Wert dar. Das heißt aber nicht, dass es für dich keinen Wert darstellen muss. Und ich, da finden die meisten Kränkungen eigentlich statt, ja? Wir müssen zurückgehen und überlegen, was sind meine Grundannahmen? Was sind meine Werte? Was ist mein Ich? Was ist mein Kompass? Und wenn ich weiß, was mein Kompass ist, und dann muss ich mir überlegen, hat der andere einfach triebhaft reagiert, indem er einfach Unlustvermeidung betrieben hat, weil er keinen Bock hatte, mit dir eine Diskussion zu führen? Oder weil er weiß, er hat etwas getan, was nicht in Ordnung ist, ja, oder er hat dich sehr verletzt, dann musst du sagen, ich nehme das oder ich nehme das nicht an. Wenn du siehst, dass jemand anders keinerlei Bewusstsein hat, das haben wir ja über die Podcast mit Narzissmus gut rausgearbeitet, ja, dann siehst du, wenn jemand überhaupt keine Wahrnehmung dafür hat oder kein Interesse hat, indem er nie zurückruft, oder wenn du Nachrichten hinterlässt, gar nicht darauf reagiert, also schweigt, dann teilt er dir ja auch mit, interessiert, du interessierst mich hier nicht die Bohne. Ja? Und dann musst du natürlich auch anerkennen, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, dass du dich vielleicht geirrt hast in dem Menschen. Vielleicht hast du Annahmen über ihn gehabt, die tatsächlich keine Realität sind. Vielleicht ist er nicht nett. Vielleicht ist er nicht so, wie du es dir gewünscht hast. Er muss das im Übrigen auch nicht sein, ganz klar. Ne? Aber vielleicht hast du angenommen, dass er loyal ist. Vielleicht hast du angenommen, dass, wenn er sagt, wir gründen eine Familie. Ich habe auch ein Beispiel gehabt in der Praxis, wo jemand gesagt hat, ich möchte ein Kind mit dir. Als das Kind da war, hat er gesagt, es ist leider doch nicht mein Konzept und ist gegangen. Natürlich hast du das Kind mit dem gekriegt, weil du in der Grundannahme gestanden hast, dass er dieselbe Vorstellung davon hat von Familie. Ja, und dann stehst du da, hast einen sozialen Abstieg, weil du alleinerziehend geworden bist, hast keine Chance mehr, auch beruflich hochzukommen, weil du das nicht mehr leisten kannst. Und dann hat das natürlich enorme Konsequenzen. Ja? Und das, finde ich, ist der nächste Punkt, über den wir sprechen müssen. Welche Konsequenz hat das, was du getan hast? Für denjenigen, dem du es angetan hast. Es gibt ja Kränkungen, die spielen keine Rolle, weil sie auch nicht andocken. Es gibt aber Kränkungen, wir könnten es jetzt mal ganz banal machen. Also, du triffst jemanden auf der Straße, der stellt dir ein Bein, du verpasst deinen Bus dadurch, weil du den Bus verpasst hast, kommst du zu spät zum Vorstellungsgespräch, es war die einzige Möglichkeit, einen Job vielleicht zu bekommen, weil du schon lange keinen mehr hast, deine Miete ist existenziell davon abhängig, du kriegst den Job nicht, du kannst deine Miete nicht bezahlen, du verlierst die Wohnung und. Das heißt, da wäre das natürlich das kleine Versehen, was einen riesen Rattenschwanz dran hatte, natürlich nicht mit Absicht, hat aber eine enorme Kränkung zur Folge. Dann ist es natürlich, in dem Fall ist es so wie, wie soll ich sagen, es gibt ja viele, die absichtlich kränken, das war ja unabsichtlich, deswegen habe ich das vorausgeschickt ganz am Anfang, man muss immer gucken, aber man muss gucken, wo führt das alles hin? Und wenn für den anderen, durch das, was ich tue, weil ich triebhaft, Unlust vermeidend, Lustgewinn technisch, den anderen sehr verletzt habe und der hat sehr harte Konsequenzen, wie die Frau mit dem Kind oder wie wir es bei dem Podcast Narzissmus gehabt haben, wenn das sehr gravierende Folgen für den anderen hat, ja, dann komme ich nur noch raus über das Gefühl, ich muss anerkennen, dass ich dem anderen großen Schaden zugefügt habe, weil sonst werde ich mit dem nie wieder in Beziehung treten können. Und das Interessante war, dass in der Beziehung von dem Coach und der Frau Münchhausen, nach 2 Jahren ungefähr, ließ sie über Freunde anfragen, weil sie wieder ein Problem hatte, ob nicht derjenige wieder helfen könnte. Und alle haben nur den Kopf geschüttelt, weil offensichtlich gar nicht wahrgenommen wurde, was da passiert ist oder wie groß die Kränkung war oder was da insgesamt passiert ist für den anderen Menschen. Ja, aber was so seine Grundwerte betrifft und wie erschüttert er darüber war. Ja, und das ist eben etwas, du kannst ein Bewusstsein, das müssen wir mitbedenken bei Kränkung. Du musst immer sehen, wer kränkt dich, was für ein Bewusstsein der hat. Und je triebhafter er ist, kann ich nur alle auffordern, gerade wenn es um Affären geht, gerade wenn es um Trennungen geht, gerade wenn es darum geht, dass man den anderen dann beleidigt. Geht ein bisschen aus dem Gefühl raus, was es mit dir macht, weil das ist ja nur in Anführungszeichen die Erschütterung deiner Werte. Geh mehr hin und schau, mit wem hast du zu tun. Hast du dich vielleicht in den Menschen geirrt? Weil wenn jemand so mit dir umgeht, müsstest du dich als nächstes fragen, möchte ich überhaupt, dass ein solcher Mensch in meinem Leben ist, wenn der mich so behandelt? Möchte ich das überhaupt? Und dann sind wir an der Frage, warum kann ein solcher Mensch überhaupt in deinem Leben sein? Welche Erfahrung hast du gemacht, dass du einen solchen Menschen in dein Leben überhaupt reinlässt? Ja, wenn eine solche Asymmetrie in der Beziehung besteht und wenn jemand grundsätzlich nicht loyal ist oder überhaupt keine, wie soll ich sagen, fairen Grundannahmen mit dir hat, dem darfst du keinen Raum lassen, weil diese schlechten Eigenschaften sind ja nicht morgen weg, nur weil er dann nicht wieder um die Ecke kommt. Das ist ein Riesenproblem, ja. Meistens gehen die Menschen wieder auf den, sagen, ja, wir haben uns geeinigt und wir haben uns besprochen. Und ich kann voraussagen, dass die meisten Kränkungen sich wiederholen werden, weil dieser Mensch sich im Grunde nicht geändert hat. Er hat ja keine Einsicht gezeigt. Er hat zwar gesagt, ja, das war jetzt nicht so gut von mir, aber ja, okay. Und dann hat Bonelli noch einen sehr wichtigen Satz gesagt, den finde ich völlig entscheidend für diese ganzen Kränkungen. Er hat gesagt, du musst dir auch wirklich dann mal überlegen, wieso kränke ich überhaupt? Meistens geht es darum, dass wenn ich jemand bin, der lügt, gewohnheitsmäßig lügt, betrügt oder Affären hat, dann bin ich per se auch ein Mensch, der eigentlich gewohnheitsmäßig lügt in irgendeiner Form. Und dann ist die Frage, warum habe ich, und dann beginnt meine Aufgabe therapeutisch, warum habe ich einen Menschen in meinem Leben, der so mit mir umgeht? Und das ist die andere Seite der Kränkung, die wir dann tatsächlich auf dem Tisch haben. Das andere ist ja nur das Grundverständnis zur Kränkung. Wir haben aber dann ja das Ergebnis auf dem Tisch und müssen sehen, wie wir da rauskommen, wie wir den Menschen raushelfen, weil es gibt ja leider, wenn wir uns den Verlauf von Kränkung angucken, viele Menschen, die kommen mit der Kränkung nicht zurecht, die schaffen das nicht, da rauszukommen. Und das bedeutet dann, dass sie vielleicht in die Verbitterung gehen. Das ist die andere Seite. Und das wäre das nächste Feld. Das wäre sozusagen das Ende dieser Geschichte, über die wir jetzt nachdenken müssen. Wie kann das ausgehen?
Ja, also ich finde auch, das ist, wenn man die Patienten dann sieht, wenn sie dann im Sumpf sitzen, dann haben sie ja wirklich verschiedene Sachen, wo ich glaube, dass sie auch, also gerade die Gekränkten, ne, aber auch ab und zu habe ich ja das Glück, dass ich sozusagen auch den Kränkenden da sitzen habe, aber da gehe ich jetzt mal kurz nicht drauf ein, ist wieder eine andere Seite. Aber der Gekränkte, der geht oft eigentlich in diesem Sumpf unter. Also das eine finde ich gut, ne, dieser erschütternde Grund. Werte, die ich habe, das ist mal so das Urthema, ne? Aber dann haben die oft einen Haufen Mechanismen und Muster, die sich dann darauf auch aktivieren, die die Leute oft tiefer in diese Problematik reinziehen und wo sich dann auch oft noch andere Probleme machen, ne? Also ich meine, das Schlimmste ist ja dann, wenn sie in eine Schuld gehen, ne? Also dass der mich so behandelt, ist meine Schuld. Das ist ja der nächste Sumpf, der sie, der Leute dann jahrelang gefangen hält in der Annahme der
Opfer, das
Schuld.
Opfer sein, das
Genau.
Opfer sein.
Ja. Oder auch, dass sie einfach so unter den Konsequenzen leiden, dass sie das Gefühl haben, dass das eine das andere bedingt. Also wenn ich mich aus dieser Kränkung rausnehmen könnte, überhaupt potenziell, ne, dann geht es oft nicht, weil die Konsequenzen ja so schwer sind, dass ich eben dann, wie du eben gut gesagt hast, ne, zu Recht eigentlich ja der Opfer bin, weil ich ja faktisch auch das Opfer bin. Und ich glaube, man verhindert
Richtig.
sich in so vielen Sachen. Auch Thema Ohnmacht ist ja oft, löst ja sofort bei Leuten einen Haufen Ersatz. Gefühle aus, also Kompensationsgefühle, um ja nicht die Ohnmacht zu spüren, übernehme ich dann die Verantwortung für weiß Gott was, um da nicht
Ja,
reinzuspüren. Also wenn
absolut.
Leute gekommen, die mit einer Anfang, mit einer Kränkung sind und die sind wirklich frisch gekränkt und frisch verlassen von der Beziehung, ist unglaublich, auch in der Zeit, wo ich noch nichts wusste, wie so eine hohe Gabe Ignatia, Staphysaria, Gelsemium, was eben passt, wie das im Keim erstickt und es gibt gar keine weitere Geschichte von denen. Ne? Die kommen da raus. Und dann kann ich oft mit so Beratungen, schauen Sie, Titanic, da am Schluss geht das Schiff unter, deshalb ist der Film noch lange nicht schlecht. Ne? Sie haben jetzt eine Beziehung, die ist zu Ende, ist es vorbei, gucken Sie, was schön. Und oft, wenn das geht, aber wenn die nach 20 Jahren kommen und die haben sich verheddert in Schuldgefühlen, in Opferpositionen, in Konsequenzen und dann sehen sie 20 Jahren leiden und die ursächliche Kränkung auch noch gar nicht aufgearbeitet ist. Da kann man nicht einfach einmal Ignatia geben und dann ist der Fall durch. Die hat oft Folge, also Sekundär-, Tertiärschäden, bis nachher natürlich auf die Gesundheit hinunter. So, deshalb finde
Absolut.
ich das gut, wie wir das heute auch so ein bisschen aufgegleist haben, diese verschiedenen, also vielleicht sind es jetzt nicht immer Etappen, aber dass man versteht, das ist nicht ein eindimensionales Thema Kränkung, sondern das hat eben immer eine Vergangenheit, eine persönliche, das hat eine Gegenwart, das hat aber auch eine Zukunft. Und die spielen auch miteinander hinein, ne? Sei das, was ich eben erlebt habe, warum ziehe ich so Leute in mein Leben, aber auch,
Ja.
wie gehe ich damit um, wenn ich wieder so behandelt werde, habe ich was dazugelernt. Letzter
Genau.
Punkt, und dann darfst du wieder. Was ich auch schön finde, das habe ich ja dann erst kennengelernt über Familienaufstellung und die systemische Therapie, diese Würdigung, ne? Die Würdigung oder Anerkennung dessen, was mir passiert ist, als Befreiung, ne? Weil es ganz oft, okay, wenn man sieht dann in der Aufstellung, Okay, der ist verstrickt, immer noch mit dem Täter, vermeintlichen Täter verstrickt, ne? Und dann sieht man ganz oft, dass der Stellvertreter nicht bereit ist, die Verletzung und die Kränkung auch loszulassen. Also, ne, wenn man dann fragt, was ist der Vorteil an der Kränkung festzuhalten, ist es natürlich auch, dass ich sozusagen die ganzen Schäden, die daraus sehe, nicht eingestehen muss, zum Beispiel. Also, dass dadurch, dass ich festgehalten habe an der Kränkung, ich seit 20 Jahren ja darunter leide. Da kennt man diesen tollen Kalenderspruch, ne? Nachtragend sein ist ja wie selber Gift zu trinken und zu hoffen, dass der andere stirbt. Also, ne?
Nicht, aber
Okay, ne, also wir haben ja da auch so ein paar Themen und da finde ich es ganz schwierig und inzwischen gelingt es mir gut, aber am Anfang bin ich da öfter mal in Fettnäpfchen getreten, dass die Leute nachher das Gefühl haben, sie sind jetzt schuld. Und das ist mein Go-To, also vielleicht jetzt, wenn ich die Folge auch nochmal in Ruhe nochmal nachhöre, aber mein Go-To war immer zuerst die Schuld rauszunehmen. Sowohl vor allen Dingen beim Betroffenen, dass er irgendeine Schuld daran trägt, per se erstmal, ne, sondern das umzumachen in Form von Verantwortung oder diese englische Wort ist ja noch besser, Responsibility, ne, dass ich ihn wieder ermächtige, wirklich zu sagen, du bist nicht darin jetzt gefangen, sondern du kannst da rausgehen. Und sicher gibt es Mechanismen, die dazu geführt haben, dass es jetzt so ist. Aber Schuld ist immer, finde ich, ein sehr blockierendes, stagnierendes Gefühl, was selten dem Patienten in irgendeiner Form weiterhilft. Auch wenn sie
was jetzt
dem
für dich das
anderen die
stärkste
Schuld.
Schuldgefühlmittel?
Wie meinst du?
Was ist für dich das stärkste Mittel für Schuldgefühle in der Homöopathie?
Oh, da gibt es ein paar. Ich glaube, Natrium hat das sehr hoch. Medurin benutze ich sehr oft. Kalium kann das oft haben. Aber es gibt ja einen Haufen. Ich meine, die Rubrik ist riesig, gell? Schuldgefühle, wenn ich jetzt überlege. Aurum hat es auch sehr stark, alle Aurum-Verbindungen.
Soja finde ich auch ganz gut. Soja fühlt sich auch sehr schuldig oft.
Sepia kann das haben in verschiedenen Phasen. Und das finde ich immer am wichtigsten, wenn das mal los ist und diese, wer hat Schuld, wer hat angefangen, wer hat aufgehört und überhaupt alles, ne? Wenn das mal wieder frei ist, dann können die Leute oft auch wieder klar geradeaus schauen. Und dann hat man meist eine gute Chance, mit den anderen Gefühlen dann besser umzugehen. Ich finde das sehr eine schwierige, blockierende Empfindung von Schuld.
Das stimmt, wie du das sagst. Also wir haben verschiedene Ebenen. Wenn es akut ist, klar, können wir durch eine Hochpotenz viel machen. Wenn es chronisch ist, nennt man das ja eigentlich Verbitterung. Es gibt einen Psychiater namens Michael Linden, der hat sich mit der Verbitterungsstörung beschäftigt, eigentlich als erster, und hat das auch als Begriff benutzt, der gesagt hat, dass wir, wenn wir länger nicht aus dieser Kränkung rauskommen, die zu Recht ist. Und das müssen wir hier wirklich noch mal betonen. Wenn, wie du es auch sagst, wenn jemand anders dir etwas angetan hat, nehmen wir jetzt mal, wir hatten ja die zwei Fälle bei Narzissmus. Die eine, ich habe kürzlich noch mal mit ihr gesprochen, die Charity Lady, die von dem Narzissten auch geschlagen und ich weiß nicht, was wurde. Und die sagt nach diesen ganzen Jahren heute, ich glaube, ich werde den Rest meines Lebens brauchen, mich auszuheilen für die 13 Jahre oder 15, die es waren, am Ende, bis sie diesen Prozess in sich so weit hatte, dass sie frei war davon. Ja, also ja, das eine ist die reine Phase, die zusammen waren, aber die andere ist, was gekostet hat. Oder bei der Herzdame, die eben sechs Operationen folgend hatte, weil die erste missglückt war und hat ein Jahr war berufsunfähig, ist dadurch hat quasi große finanzielle Probleme bekommen und wird das Jahre ausbaden müssen und die an der andere Teil ist rumgehüpft auf Facebook und sozialen Medien und hat Party gemacht und Urlaub und postet und postet und postet, wie glücklich er ist. Das ist schwierig. Und dann kommst du eventuell in die Verbitterung. Weil, und jetzt muss man eben überlegen, was mache ich damit? Was mache ich damit, wenn ich wirklich großes Unrecht erfahren habe und ich muss damit leben? Ich muss ja irgendwas damit machen. Und da kommen wir zu zwei Begriffen, finde ich die ganz interessant. Einerseits habe ich den Begriff der Verbitterung als schlimmste Option. Dann muss ich sehen, wie komme ich aus der Verbitterung raus. Da hilft uns, finde ich, die Homöopathie ganz gut. Dass sie dann ist es aber meistens, wie soll ich sagen, langwierigere Prozesse. Ich muss ja quasi neu denken und fühlen lernen. Der Kernpunkt bei der Verbitterung ist aus meiner Sicht, dass ich lernen muss, auch dass die Grundannahme, dass die Welt gerecht ist, eben, die kann ich, muss ich fallen lassen. Es ist jetzt hart gesagt, aber ich muss das fallen lassen. Menschen behandeln andere Menschen schlecht, sie schaden ihnen und es gibt nicht immer einen Ausgleich dafür. Aber, und das ist der Punkt, wenn ich tatsächlich mein Ich, das heißt meine Werte, neu sortiere, dann kann ich möglicherweise über das, was ich erfahren habe, einen stärkeren Weg auf das Ich, also auf das Sein machen, dass ich weniger stark im Außen, in meiner Identifizierung mit dem Problem, das hast du richtigerweise so benannt, sein kann, oder indem ich mich tatsächlich darauf einlasse zu reifen. Und das heißt auch, ich erkenne an, dass ich in dieser Situation war, weil ich was dazu lernen konnte oder müsste, sollte oder bestenfalls auch werde. Wenn ich dann lerne, dass ich vielleicht ein Kindheitsmuster nicht aufgearbeitet hatte, dass ich diese Menschen in mein Haus gelassen habe, wenn ich lernen muss, dass ich selektiver sein muss, wenn ich lernen muss, dass ich vielleicht für mich andere Entscheidungen treffen muss, wenn ich diesen Reifungsprozess mache und nicht dabei stehen bleibe, dass der andere, ich sage das jetzt in Anführungszeichen, der Arsch ist, sondern wirklich mit diesen Kränkungen so umgehe, dass ich mir angucke, wer bin ich tatsächlich? Wofür stehe ich? Wie möchte ich leben? Oder wie erfahre ich Glück? Dann habe ich mich wahrscheinlich noch überdies, und das finde ich die zentrale Frage, wie bin ich reingekommen in die Situation? Mit wem hatte ich es zu tun? Warum ist das möglich gewesen? Um dann zu sagen, ich muss schauen, dass ich meine Werte definiere, und das bedeutet dann auch tatsächlich eventuell dem anderen zu sagen, wenn er wieder anfragt, zu sagen, nein, danke. Weil solange keine Einsicht da ist, und wenn eine Einsicht da ist, bin ich immer für Offenheit und für, dass man am Ende vielleicht sich grüßt und aneinander vorbeigehen kann. Wenn du aber mal so gravierend Menschen verletzt hast oder sie so einen großen Schaden hatten, ich habe das auch erlebt bei einer Frau, die musste aushalten, dass der Mann, der sie missbraucht hat, als Kind nebenan gewohnt hat. Und die musste immer dem begegnen. Das ist kaum auszuhalten. Und diese Sachen aufzuarbeiten, dann ist natürlich später, wenn dich jemand erneut gravierend verletzt und du musst jeden Tag an ihm vorbeigehen, dann ist das schwierig. Dann musst du dir aber angucken, der ist natürlich der Auslöser, aber du musst dir die alte Geschichte angucken. Warum hat dich das so fertig gemacht, dass dieser Mensch da keine Rücksicht drauf nahm? Ja, nicht unbedingt jetzt ich sage jetzt mal, in meiner Straße auf und ab zu laufen. Das ist etwas, wo du deine Geschichte angucken musst und musst angucken, wie befreist du dich davon? Und dann, finde ich, kommst du aus der Verbitterung heraus, wenn du wächst. Wenn du wächst, wenn du reifst, wenn du nachreifst, wenn du merkst, der andere hat ein anderes Bewusstsein als ich will das jetzt nicht mal gewertet wissen, sondern teilt vielleicht einfach deine Werte nicht. Vielleicht hat er dich auch sehr erledigt. Und dann kann ich nur dringend raten, diesen Menschen keinen Raum mehr zu geben. Weil wenn du dann, ich hatte mal eine Geschichte, wo eine Frau nach einer Trennung von einer anderen Frau ein Jahr Voicemails über die neue Frau, die dann auch geheiratet haben, in bösartigster Weise, so von wegen, am besten sollten die mit dem Flugzeug abstürzen, also es war abenteuerlich, was da für Voicemails unterwegs waren. Und nach 2 Jahren haben die so getan, alle, als ob nichts passiert wäre. Und ich glaube, dann haben die keine Lehre daraus gezogen und es gab keine Entwicklung. Die Entwicklung muss sein, zu sagen, nein, ich lasse das nicht mehr zu. Und das ist das, wo wir sagen, da müssen wir als Homöopath auch den Menschen hinführen, zu sagen, ich lasse nicht mehr zu, dass ein solcher Mensch in meinem Leben etwas Ähnliches anrichtet. Oder, und das ist der einzige Punkt, ich sehe eine tatsächliche Erkenntnis über das eigene Verhalten. Aber das geht dann nicht, dass dann, wie sagen wir mal, wenn jemand Münchhausen ist, dass er dann wieder lügt oder manipuliert oder irgendwelche Menschen durch die Gegend schiebt. Ja, das geht dann natürlich nicht. Und das ist, finde ich, das Größte, das wir erreichen können, wenn sowas Schlimmes passiert ist, dass wir daran gewachsen sind, selbst wenn wir vielleicht für den Rest des Lebens, ich habe es auch erlebt, ich habe 2 Patienten, die haben ihr komplettes, wirklich durch einen anderen Menschen ihre komplette finanzielle Alterssicherung verloren. Die sitzen da mit 65, haben nichts mehr, müssen bei null anfangen. Und dann musst du auch dann nicht in die Verbitterung gehen, sondern musst sagen, okay, was kann ich jetzt damit machen? Ich bin jetzt ein anderer Mensch, also ich muss ein anderer Mensch werden, ich muss andere Dinge tun, ich muss mich sehr verändern, damit ich in diesen Prozess gehe, weil wenn ich das nicht tue, und das ist der springende Punkt, dann bleibe ich in der Verbitterung und dann passiert das, was du vorhin gesagt hast, dass wir 10 Jahre, 20 mit irgendwas zu tun haben und da nicht mehr rauskommen. Das heißt, der entscheidende Punkt ist die Anpassungsleistung, sich an das, was ist oder was dadurch geworden ist, auch wenn es schrecklich ist, anzupassen und daraus etwas anderes, Neueres, vielleicht etwas Stärkeres zu tun. Und wenn uns das gelingt, dann gehe ich nicht in die Verbitterung, und darüber referiert der Professor Linden, ja, ein sehr, sehr interessante Vorträge. Und die letzte Möglichkeit, die ich dann habe, und die folgt dann eigentlich, das wäre die Salutogenese. Das heißt, wenn ich verstehe, was passiert ist, wenn ich damit gut umgehen kann, wenn ich einen Sinn darin finde, das heißt einen neuen Sinn, ne, dass ich daraus erwachsen bin, dass ich an meine Werte vielleicht neu definiere, dass ich mich positioniere, dass ich sage, nein, das möchte ich jetzt nicht. Dann kann ein Selbstheilungsvermögen beginnen und ich habe dann die Möglichkeit, im Grunde lösungsorientiert eine Entwicklung zu vollziehen, die mir neue Möglichkeiten gibt, was ansonsten mit Sicherheit nicht der Fall ist. Und dann bleiben wir sozusagen im Kummer stecken und dann wissen wir ja, welche Mittel sich aufdrängen.
Ja. Genau, und was ich wichtig finde, auch noch zu erwähnen, vielleicht auch für die, die zuhören, dass dieser Prozess, wenn man jemanden gefunden hat, der einen auf dem auch bestärkt, so wie Anja uns das jetzt erzählt hat, und man sich da wohlfühlt, dass man sich auf dem Weg auch intensiv begleiten lassen sollte. Ich habe gerade einen Fall in der Praxis, der genau das eben macht. Ich will gar nicht zu viel erzählen, dass er auch nicht erkannt werden kann. Aber sehr, sehr schlimme Ehe, dann auch noch, also sich nicht können lösen daraus, dann ist er noch gegangen und auch mit Geld und Kindern und alles schlimm, ne? So, und jetzt seit Jahren Single und leidet aber darunter, findet keinen neuen Mann, so. Dann war sie, ja, ich weiß nicht, vor 4 Monaten, also lächerlich kurze Zeit bei mir, mit auch schweren körperlichen Symptomen. Und wirklich faszinierend für mich auch immer wieder, was mit Homöopathie geht. Also massive Verbesserung der körperlichen Beschwerden, teils chronische Beschwerden, die seit Jahren hat, besser gegangen. Und innerhalb kürzester Zeit jemanden kennengelernt. Und inzwischen gehen bei mir alle Alarmglocken an, ehrlich gesagt. Wenn das ist, weil bisher, muss ich wirklich sagen, nahezu ausnahmslos ist das in einem absoluten Desaster geendet. Wenn die nach sehr kurzer Zeit, nach einem homöopathischen Arzneimittel, jemanden neuen kennengelernt haben, das ist fast genauso schlimm, da ist es halt nicht homöopathisch ausgelöst, wenn die in der Trennungsphase jemanden kennenlernen. Also das sind immer jetzt schon zum Scheitern verurteilte Beziehungen. Es ist immer, also wenn sie Glück haben, ist es nicht noch schlimmer. So. Aber das mal beiseite, ist wieder ein anderes Thema, ist einfach meinen persönlichen Erfahrungen, muss man immer natürlich mit Vorsicht genießen, weil die glücklichen Leute kommen ja nicht. So, also vielleicht gibt's das auch, dass es gut läuft. Aber wenn ich so Leute begleite und dann sehe, und ich begleite das aber sehr positiv, ne? Ich sag dann nicht, ja, schauen Sie, passen Sie auf oder so, ne? Sondern ich bestärke Sie, schauen Sie, haben Ihr Herz wieder geöffnet, Sie haben sich wieder auf jemanden eingelassen, das war jetzt jahrelang nicht möglich, sind so. Begleite das sehr positiv, bin aber innerlich schon darauf vorbereitet, dass die in 2, 3 Wochen hier sitzt und denselben Typ wieder eingeladen hat wie vorher. Weil natürlich nach 3 Monaten nach einer homöopathischen Arznei da keine innere Änderung der Kindheitstraumata oder dieser 15 Jahre Schock-Ehe irgendwie aufgearbeitet sind, ne? Und das habe ich jetzt halt auch wieder. 2 Monate später saß sie dann da und hat eigentlich komplett Rückfall. Aber, und deshalb ist mir der jetzt eben wieder eingefallen, sie hat das bereits als Erkenntnis schon mitgenommen. Also was gereift es ist, dass sie genau von sich aus mir dann schon erklären konnte, was jetzt passiert ist. Sie hat wieder denselben Typ angelacht. Sie hat in der Verliebtheitphase nicht gemerkt, dass es derselbe Typ ist, hat jetzt aber gemerkt, dass es derselbe Typ ist und braucht jetzt die Hilfe, dass sie sich dort schnell wieder rauslöst und sieht aber bei sich, dass es bei sich zu arbeiten gilt. Also sie kommt nicht in den Zustand, wo jetzt der Mann schuld ist oder er hat alles und so. Und das konnten wir dann super auch konstruktiv in der Stunde besprechen, so dass sie mit einem Lachen wieder rausgegangen ist und wusste, was jetzt zu tun ist. Also wir konnten sie sozusagen auf dem Weg behalten. Aber ich sehe immer wieder Leute, die da nicht kommen, ne? Die dann in der neuen Beziehung aus ihren Werten, zum Beispiel von Loyalität, eben auch ausharren, ne? Und dann wieder 1,5 Jahre brauchen, bis sie verlassen werden. Und dann fangen die natürlich jedes Mal wieder von vorne an. Also ich habe auch an
Ja,
die Zuhörer, die sich eventuell betroffen fühlen, dass es kein Sprint, ne? Solche Sachen aufzuarbeiten, sind jetzt vielleicht auch nicht immer Marathons, ne, aber mindestens Halbmarathons. Dass man sich da von vornherein darauf einstellt, finde ich ganz, ganz wichtig.
sehr wichtig, weil es ist genau der Punkt. Also wir haben ja, wenn wir uns die Muster angucken, sehr schreckliche Gefühle. Also ich würde es mal sagen, wenn ich als Kind eine Angst hatte, und entdecke, machen wir es mal simpel, wenn ich jetzt von den Eltern für das Sein abgelehnt werde und immer nur gut behandelt werde, wenn ich Helfer bin oder wenn ich nett bin und freundlich bin und alles tue, was die Eltern wollen, dann prägt sich bei mir das Muster ein. Ich kann nur geliebt werden, wenn ich etwas leiste. Also ich sage jetzt mal Liebe für Leistung. Das ist eines der gängigsten Muster, die wir kennen. Und wenn du dann später hinguckst und eben entdeckst, dass du vielleicht Menschen immer weiter geholfen hast, aber statt dir selber vielleicht weiterzuhelfen, weil du hast ja im Grunde eine Identität dir angelegt, die mit deinem Sein nichts zu tun hat. Es war ja der Bewältigungsmechanismus, unterm Strich gesehen, ja, damit du geliebt worden bist oder vielleicht auch nicht ausgegrenzt, was ja der zweite Hauptpunkt bei Kindern ist, dass sie immer dazugehören wollen, ja. Und wenn du beides verletzt bekommen hast, ja, dann wirst du später vielleicht Hochleister für andere, aber das hat ja nicht unbedingt was mit dir zu tun. Und solange du mehr die Identität lebst als das Sein, wird dir das immer wieder passieren und dieser Prozess von der Identität, die du als Schutzmechanismus dir angelegt hast, und das ist das, was wir Homöopathen gut rausarbeiten können, ja. Mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Die Bewältigungsmaßnahme anzuerkennen, also zu sehen, der tut das jetzt nur oder ist immer nur hübsch oder nett oder nice oder Everybody's Darling oder der Klassenclown oder irgendetwas, weil unten drunter jemand sitzt, der ansonsten das Gefühl hat, er wird so, wie er ist, nicht angenommen. Und wenn du dann eine Beziehung später führst, wo dasselbe sich wiederholt, das heißt, dass wenn du bist ja dann in deiner Identität unterwegs, aber nicht in deinem Sein. Das heißt, du bist vielleicht wieder der Helfer und bist der Hochleister für andere, aber das hat ja nichts damit zu tun, wer du bist. Vielleicht bist du tatsächlich jemand, der ganz anders ist und der eigentlich nur hilft, obwohl er manchmal müde ist, weil er eigentlich nur so hat überleben können. Und wenn du dann hinguckst in deine Beziehung, und das ist das, was das Langwierige ist, dann wirst du feststellen, dass dich vielleicht viele Menschen umgeben, die eigentlich nur aufgrund dieses Konzeptes mit dir zusammen sind und überhaupt mit dir gar nichts zu tun haben. Und dann wird es halt schwierig. Und ich finde, dieser Prozess, das sehe ich in der Praxis ganz oft, der kann Jahre dauern. Das heißt, es kann sehr erschütternd sein, zur Kenntnis zu nehmen, wer man wirklich ist. Und es kann halt auch so sein, dass du fassungslos manchmal bist, im wahrsten Sinne des Wortes, dass du keine äußere Fassung mehr hast, ja, weil du anerkennen musst, dass du eigentlich mehr die Identität als das Sein gelebt hast. Und das ist der Weg dann, der ist langwierig, aber, und du fühlst dich manchmal grauenvoll. Viele, 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 das muss man sagen, gehen in die schlechten Ehen zurück, weil sie dann eben das Gefühl haben, sie kommen damit noch besser zurecht mit dem Schlechten, weil sie es schon immer so gewohnt sind. Oder sie haben den Mut, in die Freiheit zu gehen. Und das bedeutet aber, sie müssen all diese furchtbaren Gefühle aushalten. Sie müssen sich angucken, dass sie im Grunde sich grauenvoll fühlen. Und sie fühlen sich auch grauenvoll, dass sie zugelassen haben, dass jemand sie so behandelt oder so abwertet oder so zurückweist oder so, was auch immer er tut, schlägt oder was es auch immer passiert ist. Sich dann anzugucken, dass man das zugelassen hat, macht einen. Nicht fühlt man sich mit sich nicht besser, aber wenn man das einmal angeguckt hat und wenn man das wirklich verstanden und gefühlt hat, das ist wie als ob du den Kreis der Naivität verlassen hast. Du kommst nicht mehr zurück. Du weißt dann, oh, das kenne ich. Ja, du merkst es immer schneller und sagst, nee, das werden wir jetzt hier nicht wiederholen. Ich habe meinen Wert und ich lasse mich nicht mehr entwerten und ich stehe zu dem, was ich bin, egal wie die anderen mich jetzt hier finden. Und das, dann beginnt die Heilung. Und das kann man nicht erwarten, wenn ich jetzt 50 Jahre, 30, 40, 50 Jahre so ein Konzept hatte, dass das innerhalb von 6 Monaten verschwindet. Ich muss mich da ganz arg drum bemühen und ich muss ganz viele auch sehr ungute Gefühle aushalten. Und dann sind wir eben bei dem, was wir vorhin gesagt haben. Wenn ich in der Unlustvermeidung bin, und das ist das, was wir heute haben, ja, dann gehe ich halt lieber ein Glas Wein trinken oder rauche ein bisschen Cannabis oder mache irgendwas anderes, ja, oder habe noch 5 Affären, dann habe ich im Grunde dieses Unlustgefühl, mich mit mir auseinanderzusetzen, nicht. Dann fühle ich mich auch nicht mehr doof. Und dann ist es halt im Grunde auch nicht mehr lösbar. Dann läuft das halt so vor sich hin. Aber wenn ich sein möchte am Ende des Tages und erkennen möchte, dass die Kränkungen mir unterm Strich gesehen so grauenvoll sie vielleicht sind, zu dem machen, was ich potenziell in der besten Version sein kann. Und das, finde ich, ist der springende Punkt. Selbst wenn ich vielleicht kein Geld mehr habe und selbst wenn ich vielleicht viele Menschen verloren habe. Und das ist etwas, was das Positive in der Zeit der Corona-Zeit war. Viele Menschen haben gesagt, wir haben sehr viele Menschen verloren, aber wir haben rasend viele Menschen dazu gewonnen, die uns sehr nahe sind in der Haltung. Und das fand ich sehr interessant und das muss man im übertragenen Sinne auch sehen, wenn du für dich den Weg gehst, dass du am Ende des Tages ist der Jackpot, dass du dich selber gefunden hast. Und dass du wirklich eine Freiheit hast, die keine Bedingtheit mehr hat, die keine falsche Identität hat, sondern du bist du selber. Und das ist mit vielen Tränen. Das ist wie wenn du ein Hochleistungssportler sein willst, das musst du üben. Da musst du dir jeden Tag vornehmen, dass du dieser Mensch sein möchtest, der du potenziell bist. Und dann wirst du diese Menschen in deinem Leben nicht mehr zulassen. Und ich sage immer so salopp, die dürfen dann mit sich selber spielen gehen.
Ja, meistens schikanieren sie einfach jemand anders, ne? Aber im günstigsten Fall, ne, wäre das natürlich
Jeder
so.
findet seinen Meister, würde man das sagen.
Ich finde es sehr gut, dass du das rausgebracht hast, weil wenn ich mal irgendwann gefragt werde für auch diese typischen Homöopathie-Seminare, die ja unsere alten Meister alle halten, ne, Fälle über langjährige Betreuung, ne? Das ist ja so finde ich, die höchste Kunst. Weil einmal ein richtiges Mittel zu geben, zweites Mal, das geht mit den Jahren, vielleicht auch das dritte oder vierte, ne? Aber Leute über 10 Jahre immer das korrekte Mittel zu geben, sodass sie zufrieden sind, wirklich einen Prozess machen, weiterkommen und auch treu der Praxis bleiben. Ich glaube, das ist eine extrem hohe Kunst, die man auch immer wieder über die Jahre verfeinert. Und dafür auch genau solche Betrachtungsweisen, Tools, Erkenntnisse, Interviews sind genau für das auch da. Weil wenn ich den mal halte, in 10, 20 Jahren, dann werde ich sicher den Teil, den wir heute gesagt haben, als einen sehr zentralen Punkt nehmen, weil ansonsten orientieren wir uns an Miasmen oder an Folgereihen oder wir bleiben beim Ähnlichkeitsgesetz und so weiter. Das ist alles sehr gut. Das sind super hilfreiche Sachen, ne? Aber wir behandeln ja am Schluss keine Theoriekonzepte oder Symptomen, sondern wir behandeln ja Menschen. Und so wie du das gemacht hast, fand ich extrem gut auf den Punkt jetzt, diese Verständnis, wenn ich in der Kindheit Muster entwickle, dass das nachher, ja, wenn wir es komplizierter haben, und die meisten Patienten sind ja komplexer als das, wie du es jetzt gezeigt hast, logischerweise, weil du wolltest es ja im Kern zeigen, haben wir oft verschiedene Muster, die das überlagern. Und wenn man dieses Verständnis aufbaut, dann versteht man auch, warum Fälle plötzlich 180 Grad Mittel ändern können. Der Patient ist jetzt, seit er in der Ehe ist mit der Frau, oder nehmen wir es noch komplizierter, seit der Trennung in einem Zustand von Staphysagria. Dann fragt man den ganzen Fall zurück und stellt fest, okay, in der Kindheit war er nicht Staphysagria, in der Jugend war er nicht Staphysagria, in der Ausbildungszeit nicht, in der Ehe nicht, das ist irgendwie neu. Und wenn man das Verständnis in der Tiefe schon mal hat, weiß man heute schon, okay, Staphysagria wird den ganzen Fall, wenn der basiert auf den Kindheitsthemen, gar nicht heilen. Und ich sage jetzt mal ein außergewöhnliches Beispiel, weil ich meine, die meisten Therapeuten können mir jetzt wahrscheinlich folgen, wenn ich erkläre, ja, und der war, hat halt in den verschiedenen Phasen halt verschiedene Themen, aber die kommen natürlich ursprünglich alle aus der Kindheit. Also wenn er Themen hat, die nachher kommen, dann hängt das mit eben sowas zum Beispiel an Liebe durch Leistung, ne? Und das endet dann in diesem verlassen werden von der Frau zum Beispiel. Aber wenn das am Anfang gar kein Staphysagia-Thema war, sondern zum Beispiel ein Silicea-Thema, Lycopodium, Carzinosin oder wer auch immer es dann war, und sich das aber jetzt aktuell nicht zeigt, kann ich das Mittel noch nicht geben, weil es den aktuellen Zustand hier abdeckt. Jetzt ist es nicht ähnlich. Das heißt, ich gebe
Das
jetzt
ist
das.
das, was meistens passiert bei Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, weil sie die Schichten nicht verstehen,
Genau.
ja. Und das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt. Du musst das Ganze verstehen. Und du musst dir immer, und da finde ich, als Homöopath mindestens, würde ich mich stärker an der körperlichen Seite orientieren und das, was der Körper macht, als das, was der geistig im Moment produziert, weil diese ganzen Prozesse, gerade wenn du so verbogen wurdest, ja, durch was auch immer passiert ist, hast du automatisch eine karzinogene Ebene, weil du bist ja komplett unterdrückt als Person.
Richtig.
Dich hat man ja im Grunde völlig, also du kannst es überhaupt nicht mehr beurteilen, ja. Und da finde ich, müssen wir wirklich stärker, bevor wir irgendwelche wilden Theorien haben, wie wir jemand da rausheben, es muss sich irgendwo körperlich decken. Und ich finde, das ist das, was Kent gesagt hat, die Symptome weisen den Weg. Weil das Rest ist unsere Theorie. Und dann sind wir bei Hahnemann, dass wir nicht rumtheoretisieren wollen, sondern wirklich, wir müssen dann was Handfestes nehmen. Und das finde ich in der Praxis, weil ich ja fast nur so arbeite, ich habe es fast nur mit äußerst komplexen Sachen zu tun, ja, die über Jahre tatsächlich auch von mir begleitet werden. Und genau dann ist es super wichtig, sich auf die körperlichen Symptome zu konzentrieren, weil die helfen dir dann, fein rauszuarbeiten, wo jetzt der Körper Unterstützung braucht, um den nächsten Schritt zu machen. Und
Genau.
das ist eine andere Form der Vorstellung von Homöopathie, als wenn ich jetzt, ja, ich habe konstitutionell, die kommen auch immer alle und sagen, was bin ich konstitutionell? So einfach ist das nicht, wenn ich in so einer langen, ich sag das jetzt mal, langen persönlichen Unterdrückung bin. Weil die Heilung kann nur einsetzen, wenn ich tatsächlich die Verbitterung loslasse, die Kränkung loslasse, die Verbitterung loslasse, die Einsicht auch über das Wachstum habe, die Salutogenese, das heißt, ich habe einen Sinn darin erkannt, dass ich dadurch wachsen kann. Und dann kommt ja noch, jetzt sagen wir mal, du hast jetzt beispielsweise erkannt, dass du nur diesen Chef hast oder arbeitest nur an diesem Platz, weil du gelernt hast, in deinem Leben, bleiben wir bei Liebe für Leid. Du rennst dir, was weiß ich, 40 Jahre für ein Unternehmen dein Popo ab und dann sagt er, jetzt rationalisieren wir dich weg, weil wir wollen jetzt nur noch die Jungen und dann stehst du genau mit dem Ergebnis da, wie du angefangen hast. Und dann müsstest du quasi kurz vor der Rente vielleicht da eine Entscheidung treffen zu sagen, und ich gehe trotzdem. Ich habe den Mut, mein Leben zu leben und ich gehe, aber wer macht das? Also das sind ja ganz große Prozesse, dass du dann vielleicht auch sagen musst, da habe ich Angst vor. Ja, ich habe Angst davor, es vielleicht nicht zu schaffen. Nicht zu schaffen, wenn ich mich nicht mehr anpasse, weil in der Anpassungsleistung bist du natürlich, das haben wir ja auch in den letzten Jahren gesehen, wenn wir uns angepasst haben an das, was gewünscht war, sind wir ja gut durchgekommen, abgesehen von dem vielleicht bekommenen Impfschaden oder keine Ahnung von was. Ja, aber wenn ich mich nicht mehr anpasse, ja, dann bin ich raus. Und davor hat man als Mensch, das ist eine der größten Ängste, die wir haben, nicht mehr zugehörig zu sein. Und wenn ich selber bin, habe ich ja gelernt, ich bin nicht mehr zugehörig. Und wenn ich das jetzt übertrage, dass ich dann vielleicht einen Beruf wechseln muss, dass ich von vorne anfangen muss, dass ich mit 60 nicht weiß, wie ich meine Rente bestreiten soll, dass ich vielleicht meine Sippe verliere, dass ich meine Umgebung verliere, dass mich alle für blöd empfinden oder was es auch immer ist, das ist. Dann bist du auch nicht beim Konstitutionsmittel. Dann hast du nämlich eine Menge Angst. Und das muss man auch bedenken. Diese
Richtig.
Schritte muss man auch leisten können. Und das, finde ich, ist so dieses Ende meistens der Geschichten, therapeutisch gesehen, wenn du dann es schaffst, den Mut zu finden, Schritt für Schritt in dein Leben reinzugehen, den Mut zu haben, die Kraft zu haben und auch, ja, manchmal braucht es dann auch Mittel. Ich brauche dann öfters mal Gelsemium oder irgendwie so kleinere Mittel, wo ich dann auch sage, ja, du schaffst das. Spring. Spring, du schaffst das, ja. Und das ist eben das, weil man kann das gar nicht, man kann das gar nicht mehr so, wie wir so angefangen haben als Homöopath, ja, wo wir einfach uns hauptsächlich auf die Krankheit, Symptome bezogen haben. Das ist für mich heute eine ganz andere Form der Homöopathie. Die ist so komplex, so groß. Die ist wie, für mich ist Homöopathie heute jetzt in dieser Arbeit, wie ich sie betreibe, eher wie, ich gebe die Möglichkeit, mit dem Mittel eine Tür zu öffnen, dass du durchgehen kannst.
Genau.
So empfinde ich das heute. Und das gibt viele Türen auf einem solchen Weg. Und da gebe ich dir recht, da muss man eben anders dran gehen. Und das kann man nicht mehr so beurteilen, wie wir es faktisch gelernt haben. Das sind andere Gesetzmäßigkeiten, das sind ganz andere Herausforderungen.
Ja, weil sonst ist man nämlich als Anfänger, und das war ich oft, überrascht, warum der Patient von dem vermeintlichen Konstitutionsmittel, was er jetzt so gut gewirkt hat, vielleicht auch sogar für 1,5 Jahre oder so, ne, so wie wir das gelernt haben, man hat so einen klassischen Fall, und 1,5 Jahren wechselt der komplett das Thema. Und zwar ohne Auslöser. Man denkt, was jetzt passiert
Ja.
denn? Dann geht man in ganz klassische Anamnese und sagt, was ist denn passiert letzte Woche? Wo kommt denn das ganze Zeug her? Ne? Ja, ne? Und irgendwann aus der Not heraus habe ich ja dann all diese Informationen Familienaufstellen, systemische Therapie, irgendwann, und durchs Fragen, wenn du dann hier ehrlich interessiert bist und versuchst rauszufinden, was der Patient hat, dann hast du zwar noch nicht das Wissen, aber du hörst ja die Antworten schon. Ja,
Ja.
eigentlich ist das jetzt ein Thema, was ich seit der Kindheit habe. Aber wenn du damit noch gar nichts anfangen kannst, was das nachher heißt, wie du das nachher umsetzt, wo du jetzt die Anamnese ansetzt, so, ne? Und ich war zum Beispiel oft beeindruckt. Ein paar Mal ist mir das passiert, deshalb würde ich es gerne erzählen, weil das so etwas ist, was überhaupt nicht in mir klar gewesen ist bis zu dem Zeitpunkt, dass ich manchmal hatte, dass sich plötzlich in einem Fall, der gut gelaufen ist, eine Opiumsymptomatik gezeigt hat. Und ich dachte, wie kommt denn das jetzt? Wo kommt denn das jetzt her? Und heute bin ich dann ganz zielsicher, dass ich dann genau frage, wann haben Sie einen großen Schock gehabt? Wie war die Geburt? Wie war die Schwangerschaft? Und es kommt eigentlich zu 100%, wenn du plötzlich hast in so einem Fall, wo du denkst, hey, wieso kommt jetzt hier so ein Opiumthema raus? Hast du immer einen Geburtsschock und so weiter? Und manchmal ist es auch dann nach Jahren erst, jetzt einfach bei mir und nach Jahren, weil ich oft das Wissen am Anfang noch gar nicht hatte, das denkt, ja, klar, der hat ja ein Geburtstrauma von Anfang an, dass das irgendwann mal eine Rolle spielt. Also ist erstmal super, weil wenn er das denn durch hat, dann kommt er wirklich ins Sein, weil wenn ich ein Geburtstrauma habe, dann hatte ich ja noch gar nie eine Chance, ins Sein zu kommen, wenn das schwer
Genau.
war, ne? Wenn ich damit Apgar 2 geboren bin und halb tot war und 4 Wochen auf der Intensivstation geboren bin, dann ist das ja, der Anfangsstart ist ja schon durcheinander, ne? Und dann sind ja im Prinzip, egal was für Muster ich danach habe, die sind ja alle sekundär. Und dass sich irgendwann sozusagen diese Primärtrauma dann nochmal zeigt. Und so, das ist das, was ich dann in 10, 20 Jahren mal als Webinar mache, ne? Diese Zwiebel wirklich von Anfang an, weil wenn man das weiß, kann man die von Anfang an nämlich auch so fragen. Meine richtige Anamnese macht man immer so, dass man auch fragt, wie war die Kindheit und so weiter. Aber dass man das von vornherein auch schon sortiert und dann gar nicht so überrascht ist, wenn dann diese verschiedenen Zwiebelschichten sich zeigen, in welcher individuellen Art, da gebe ich dir recht, das ist nachher dann sehr einzigartig. Also man kann nicht sagen, ja, da wird dir ein Silicea rauskommen. Es kann auch eine Variante einfach sein von dem Thema nachher. Und dann braucht es vielleicht eben ein anderes Mittel, was das abdeckt. Aber dass ich nicht überrascht bin, wenn irgendwann der Patient in so eine Phase eintritt von lieb, nett, brav, angepasst, macht nur noch, was man ihm sagt und kuscht die ganze Zeit und denkst, ja, aber das war nicht der Verlauf, den ich nach Sulfogen hätte. Ich wollte ja nicht, dass der jetzt schwach wird und angepasst und so, das war ja gar nicht, was ich vorhatte. Er sollte jetzt ja stark sein und sich für sich einsetzen. Und wenn ich aber den Fall in der Art schon verstanden habe, dann weiß ich schon, ah, Sulfur gebe ich nicht zu hoch, weil die letzten 38 Jahre war der nicht Sulfur. Ne?
Ja.
Der wird relativ schnell etwas anderes brauchen, weil das gar nicht sein Kernthema ist. Ne? Und
Aber
das finde ich.
das ist das Spannende, ja, dass wir eigentlich in dem Moment, und das ist ja das, was Kent gesagt hat, die Symptome weisen dir den Weg. Das heißt, wenn jemand wiederholt ähnliche Dinge erlebt oder in der Wahrnehmung so ist, dass er vielleicht, keine Ahnung, unterlegen ist oder dir das mitteilt, dass er sich jetzt so fühlt oder dass er die Geschichte, mit der er zu dir kommt, ist ja in der Regelfall schon der Hinweis auf die Wiederholung. Du kannst ja mit dem, was er dir bietet oder mit dem, wie er sich gerade fühlt, kannst du ja einen Rückschluss machen auf das, was mit ihm passiert ist. Ja? Und natürlich, es gibt eine Schwachstelle, die muss man jetzt mal so sagen. Es gibt ja, das hatten wir ja auch bei den vulnerablen Narzissten, die sind immer im Leid und sind immer das Opfer. Also wir müssen zu dem Opfer noch etwas sagen. Opfer bedeutet ja auch, dass die andere Seite, um aus der Ohnmacht rauszukommen, muss ich, natürlich sagt er dir dadurch, dass er irgendwann Opfer war, ganz klar, aber er muss dann die Entscheidung auch mittreffen. Du kannst ihm Angebote machen, aber er muss dann auch mitentscheiden, kein Opfer mehr zu sein. Das heißt, auch er muss seine Haltung ändern, eine Anpassungsleistung eben machen und zu sagen, ich stelle mich auch der Kritik eben den Dingen, die ich vielleicht nicht so gut kann. Das ist die andere Seite. Und die Symptome, nochmal, die Symptome weisen den Weg. Das heißt, wenn dir jemand was liefert, ist es mit Sicherheit genau die Ebene, die gerade brennt. Und da kann unser Konzept anders sein von der Homöopathie, so wie es auch immer will. Es ist das, wo der Patient gerade steht. Und das ist dann auch unsere Aufgabe, genau dort mitzugehen. Also das heißt, ich empfinde mich da sehr im Fluss, eben dann mitzugehen und keiner Theorie zu folgen, zu sagen, ja, wenn das für dich jetzt der Punkt ist, dann ist es wohl der Punkt, der jetzt erstmal aufgearbeitet werden muss, damit wir weitergehen können. Und das
Genau.
ist eine andere Art, natürlich vielleicht nicht so konzeptionell, wie wir es gewohnt sind aus der klassischen Homöopathie. Das geht aber in diesen Fällen nicht, weil der Patient zeigt auch in der Art und Weise, wo er steht. Und diese Prozesse können, wie gesagt, Jahre dauern. Gerade wenn die Verletzung tiefgreifend war. Es geht ja nicht nur darum, dass du dein Herz wieder öffnest, sondern dass du dir auch vielleicht überlegst, inwieweit, ich sag's jetzt mal so hart, wir werden alleine geboren und werden alleine sterben. Inwieweit möchte ich ein Stück alleine gehen, um für mich in meiner Wahrnehmung zu sein? Das ist nicht unbedingt immer pathologisch, sondern es ist vielleicht auch ein Stück deines Seins. Du weißt, ich bin auch Astrologe. Je stärker Wassermensch du bist, desto wahrscheinlicher ist, dass du eine Wegstrecke auch mal alleine gehst. Ja? Also, das heißt, es ist wirklich auch so, da gucke ich ja auch gelegentlich mal hin, dass man da auch noch mal schaut, mit wem hat man es zu tun oder wie kann man auch helfen, zu sagen, dieser Prozess ist auch gut und es ist nicht immer nur, öffne dein Herz wieder und mach das, weil du ja meistens immer in der Beziehung dir das ins Boot holst, womit du irgendwie noch ein Thema hast. Ist ja auch, sagt man ja in der Psychologie manchmal, eine Beziehung kann auch was Neurotisches sein, dass du dir auch wirklich das reinholst, was zu bearbeiten ist, ja. Also selbst wenn du jetzt dir jemand raus, es hat ja auch was mit dir dann als Reflexionsfläche zu tun. Deswegen finde ich es auch manchmal ganz gesund, gerade wenn du in diesen Prozessen bist, dass du erstmal eine Weile, 1, 2, 3 Jahre, keine Ahnung, für dich alleine gehst, um zu gucken, wer bist du eigentlich, gerade wenn du so eine lange Schädigung hinter dir hast, finde ich es erstmal ganz wichtig zu sagen, nee, ich gehe mit mir alleine. Das rate ich dann auch immer, um überhaupt mal, ist zwar schwieriger, du hast ja, wenn wir miteinander reden, bist du im Dialog. Und sonst bist du auf dich allein gestellt und das heißt auch, dass du ungute Gefühle hast, aber genau die sind ja das, wovor du wegläufst. Und wenn du das schaffst, mit denen zu stehen und die Stück für Stück im Laufe der Zeit mit dem Therapeuten, also mit uns dann aufzuarbeiten, finde ich, bist du nachher deutlich freier, als wenn du versuchst, wieder dein Herz zu öffnen und denselben Quark noch dreimal im Kreis drehst. Dann würde ich eher raten, geh mal zu dir selber. Das ist natürlich nicht einfach, gerade wenn du ein bisschen abhängiger Typ bist, der du ja sein kannst, wenn du sowas zugelassen hast, muss nicht sein, kann aber sein. Das finde ich dann so die finale Herausforderung zu sagen, ich bleibe tatsächlich damit stehen und gehe erstmal meinen Weg und schaue erstmal, wie sich das mit mir anfühlt. Und das halte ich dann schon fast, es ist ein bisschen hart gesagt, aber es ist genauso ein Königsweg, wie wenn es schwere Zwischenfälle zwischen einer Partnerschaft gegeben hat und man in aller Ehrlichkeit die aufarbeitet, und auch sich anguckt, wo jeder wirklich Mist gebaut hat. Das ist gleich schwer. Beides ist gleich schwer.
Also das sehe ich ganz genauso. Ich ist zwar nicht besonders individuell, aber ich rate jedem, der in Trennung ist oder getrennt ist, dem rate ich, sobald ich den richtigen Zeitpunkt gefunden habe dafür, mindestens dreiviertel Jahr allein zu sein. Und es ist, also ich meine, ich bin auch nicht sehr dominant dahinter. Ich erkläre das auch nicht meist groß, weil ich will den Leuten auch nichts suggerieren. Und wer bin ich zu wissen, was sie halt jetzt noch erleben müssen, vielleicht auch, ne? Vielleicht ist das ja noch gar nicht der Tiefpunkt. Also, und sie sind ja, sollen ja auch Herr ihrer eigenen Leben sein und nicht machen, was ich ihnen sage. Ich will ja keine Hunde. Aber es ist erschreckend, wie wenig Leute diesen Rat beherzigen und wie viele dann 3 Monate später bei mir sitzen und sagen, ja, sie hätten schon gesagt, ich soll ein Dreivierteljahr warten, aber ich war halt wieder verliebt und jetzt ist es halt genauso schlimm wie vorher und dann spare ich mir natürlich diese, ich habe es ja gesagt, Nummer, das hilft ja
Aber
niemandem.
das ist ja, es ist ja dieses Unlust vermeiden. Ich vermeide
Genau.
im Grunde genommen das, was ich eigentlich zu tun habe. Und das ist das, warum ich habe jetzt eine gute, durch meine astrologischen Kenntnisse, wie gesagt, das ist kein vordergründiges. Aber viele Patienten fragen mich, wie ist denn jetzt so für mich, wo kann ich denn die Energie am besten im Moment einsetzen? Wofür ist denn gerade gut die Zeit? Ja, das gucke ich dann schon mal an. Aber nicht im Sinne, wann kommt die schwarze Katze, sondern in den Grundzügen. Ja, was bist du für ein Typ? Weil das andere interessiert mich nicht, ist auch nicht mein Weg, weil ich gucke da eher so aufs Ganze. Bist du wirklich jemand, der muss eher in die Emotion rein? Bist du jemand, der muss sich eher befreien? Bist du jemand, ja, der muss den Fokus mehr auf Arbeit legen? Andere müssen ja mehr auf Privatleben. Es gibt ja so große ich sage mal so ein paar Eckpfeiler. Und wenn du das anerkennst, dann erlebe ich doch schon viel Erleichterung, wenn Patienten dann nicht sagen, ja, dann, okay, ich muss das ja auch eigentlich gar nicht. Ja, finde ich ganz schön, dass man da nochmal so einen Hilfehinweis. Das ist jetzt nichts final Entscheidendes, aber es ist so wie so eine kleine zusätzliche Note, wo ich dann auch in dem Gefühl stehe, ja, das passt für dich. Ja, auch wenn ich einen ungewöhnlichen Weg gehe oder wenn ich vielleicht dann in die Familie zurückgehe und oder es auch lasse, ja, dann habe ich vielleicht einen Hinweis geben oder ich kann einen Hinweis geben. Aber das, die andere Arbeit finde ich fast entscheidender, dass man auch da für sich guckt, wie komme ich tatsächlich in das Sein rein und das geht nur alleine. Also meine Erfahrung, ich bin ja nun auch Witwe, kann ich sagen, meine Erfahrung ist, dass das Jahre braucht. Ich war mit meinem Mann 33 Jahre zusammen. Das war so prägend. Ich kann mir nicht vorstellen, oder heute weiß ich, das ist ja jetzt knapp 8 Jahre her, oder sieben, nein, stimmt nicht, Entschuldigung, jetzt habe ich gelogen, knapp 7 Jahre her, dass diese Zeit, würde ich sagen, dass ich immer noch dazu lerne, mich immer noch verändere, immer stärker individualisiere und dass das, würde ich sagen, in keinem Fall ein leichtgängiger, leichter Prozess ist. Ich fand es zum Teil äußerst schwer und es hat mich auch an meine Grenzen gebracht, das eigene Sein rauszuarbeiten. Denn ich war 20, als ich ihn kennengelernt habe. Das war das ganze Leben. Und heute sich neu zu definieren in meinem Alter, ich bin jetzt 60, das ist eine schwierige Aufgabe, ja. Deswegen, ich kann jeden nachempfinden, der diese Gänge macht. Und ich weiß auch, wie schwierig das ist. Deswegen gelingt es mir vielleicht auch in der Arbeit mit den Patienten, das so klar und so ehrlich zu thematisieren, weil die meisten das wissen, dass ich mich da auch sehr schwer getan hatte und auch Phasen hatte, wo ich depressiv war, weil es einfach die Aufgabenstellung schwer war. Ja. Heute weiß ich im Grunde, wer ich bin, was ich kann und was ich möchte. Ja. Aber das war ein schwieriger Weg. Ja. Und deswegen kann ich jedem nur sagen, es lohnt sich, Leute, es lohnt sich. Du fühlst dich manchmal wirklich doof und es ist schwierig und die Homöopathie ist eine grandiose Hilfe in dieser Zeit. Allerdings, du musst deine, bleiben wir, was wir anfangs gesagt haben, du musst deine Grundannahmen überprüfen und viele davon werden dich vielleicht verlassen.
Sehr gut. Also das, ich glaube, viel bessere Abschlussworte kriegen wir gar nicht hin, außer du hättest noch einen ganz wichtigen Punkt, den wir vertiefen müssen. Das fand ich jetzt großartig. Ich dachte, ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und gebe dir trotzdem gleich noch das Abschiedswort natürlich, falls es noch was gibt. Aber ich möchte mich jetzt schon mal bedanken, weil ich fand es wirklich kolossal gut, wieder mal mit dir da in diese Tiefen zu gehen. Und freue mich für jeden Patienten, der den Weg zu dir findet und mit dir da auch durchgeht, weil es gibt niemand Besseren, der einen auf einem Weg begleitet, der den schon mal gegangen ist, ne? Und vielleicht sogar mehrmals, ne? Wenn man wirklich einen Bergführer will, dann will man einen, der dich auch auskennt dort. Und auch wenn ich jetzt vielleicht das nicht vergleichen will, aber wir haben ja alle schwierige Zeiten in unserem Leben. Meine war auch 4, 5 Jahre lang. Sehr schwierige Zeit für mich und ich merke heute, wie sehr ich davon profitiere. Also nicht nur das erlebt zu haben, um die Leute dort wirklich auch durchzubegleiten und wirklich zu verstehen, was es heißt, an einem Tiefpunkt zu sein im Leben. Ja. Auf der anderen Seite aber auch das aufgearbeitet zu haben und dann, dass ich oft sage, ja, weißt, es war so schlimm für mich, dass ich oft denke, was soll mir jetzt noch passieren, groß? Also so, ich habe das geschafft, so. Gibt sicher schlimmere Sachen, aber so, ich sag mal, so die trivialen Sachen, die machen mir heute auch wirklich nichts mehr aus. Weil ich denke, ja, oh mein Gott, also schon viel Schlimmeres erlebt, das habe ich überstanden, das ist jetzt ja dagegen wirklich nichts. Ne? Also insofern finde ich, also zeigst du auch schön, wie man da aufblühen kann von sowas und wie einem das eigene Wissen dann auch nützt, aber auch wie man das danach weitergeben kann. Also ganz toll, danke, hast du dir die Zeit genommen. Ich fand es schon super, so hoffe ich, unsere Zuhörer hätten es genauso gut gefunden wie ich. Jetzt überlasse ich dir aber das Abschlusswort, wenn du noch irgendwas als Abschied mitzugeben hast oder nochmal irgendeinen Punkt setzen möchtest, dann darfst du dich jetzt verabschieden davon.
Also erstmal Glückwunsch an dich, dass du diesen Weg gegangen bist. Ist ja eine enorme Reifung. Reifung heißt ja immer, dass wir den Drachenkampf aufgenommen haben und in irgendeiner Form den Drachen erlegt haben. Und aus diesem Drachenkampf erwächst uns die Stärke, auch wenn wir Phasen haben, wo wir glauben, wir schaffen das gar nicht und es ist schwierig und wir sind traurig, wir sind verzweifelt. All das gehört dazu. um den Mut aufzubringen, weiterzugehen, weil es uns wichtig genug war, das selbst zu finden. Und das würde ich heute sagen, ist die Stärke, die einem aus einem solchen Drachenkampf erwächst. Und das hast du richtigerweise gesagt, dass man als anderer Mensch auf der anderen Seite nach dem Kampfgebiet wieder rauskommt und wirklich dadurch auch, und das ist, unterscheidet uns dann wahrscheinlich von den anderen, die sich den Kampf vermeiden. Wir stehen in der Empathie, weil wir wissen, was es heißt, zu leiden. Und wir wissen, wie schlimm es sein kann. Und ich glaube, je mehr wir erlebt haben, je schrecklichere Sachen wir erlebt haben, desto höher ist unsere Empathie. Und dann würde ich sagen, nähern wir uns ganz arg dem Menschsein und dem Ichsein an. Und das wäre mein Schlusswort.
Ja, perfekt. Vielen Dank, Anja. Ganz ein schönes Jahr. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es im Herbst für unseren anderen Plan, aber verraten wir noch nichts. Aber wir haben uns auf jeden Fall auch mit dem Podcast hören nicht das letzte Mal gesehen. Das weiß ich jetzt schon. Danke
Dank.
Und auch an alle Zuhörer. Schön habt ihr das mitgemacht und euch das bis zum Ende angehört. Finde ich auch immer wieder schön, wie viele Leute die Episoden auch wirklich bis zum Ende hören. Chapeau an euch. Und danke an alle, die das Projekt unterstützen. Tschüss.